Hallo, liebe Zuschauer, hier ist Ausgabe Nummer 85 von Tacheles mit Röper und Stein. Thomas ist mal wieder in St. Petersburg angekommen und nach seinen langen Reisen wollen wir von ihm natürlich die neuesten Entwicklungen erfahren. Wie sieht es aus mit dem Krieg in der Ukraine? Wie ist die russische Sicht auf die ganzen Entwicklungen? Und das alles gibt es jetzt in der neuesten Ausgabe von Tacheles, Ausgabe 85. Hallo Thomas, viele Grüße nach St. Petersburg. Ich habe deine Tapete echt vermisst.
Ich auch.
Du warst ganz schön viel unterwegs in den letzten Tagen und Wochen. Hat das Spuren bei dir hinterlassen?
Außer Müdigkeit jetzt nicht wirklich. Also es ist einfach anstrengend. Du hast ewig lange, du kannst ja nicht fliegen. Alles Busfahrt, Zugfahrt. Dann muss ich irgendwie versuchen, Artikel für die Seite zu schreiben. Dann bist du im Donbass unterwegs. Da geht auch viel Zeit bei der Fahrerei verloren. Schlafen ist ein bisschen aus der Mode, aber sonst geht's.
Okay. Wie viele Kilometer kannst du es ungefähr abschätzen? Warst du unterwegs jetzt im letzten Monat?
Das könnte ich mal rechnen. Also warte mal, zur Krim und zurück. Das waren 2000 Keks, sind 4000, dann die Touren da unten. 5000 das. Und dann Donbass noch zweimal. Das waren nochmal 9000. Ja, also locker über 10.000 Kilometer.
Okay, und das alles mit dem Bus?
Alles mit dem Bus.
Oder einmal Zug? Aber mit dem Zug war's
ja, einmal Zug, genau. Aber das macht die Sache auch nicht viel besser.
Na, die Bilder, die ich da gesehen habe, das sieht ein bisschen hühnerstallmäßig aus in dem Zug.
Das war nicht das Schlechteste. Wir waren eben zu vier zusammen und das war schon okay, weil die anderen den Tisch nicht brauchten. Ich konnte wenigstens arbeiten. Aber es ist eben, gemütlich.
Also lass uns einsteigen. Die Aufregungen in den deutschen Medien, die werden immer krasser. Also man merkt, wenn man so alleine nur oberflächlich die Massenmedien verfolgt, dass also eine weitere Eskalierung vor allem verbaler Art stattfindet. Es gibt immer krassere Rufe, zum einen nach schweren Waffen, zum anderen nach Sanktionen, zum anderen natürlich auch die Ächtung von Putin/Russland an sich. Bei uns, ich merke eine Radikalisierung in diese Richtung. Wie ist da das Stimmungsbild in Russland?
Ja, in Russland ist es eigentlich relativ entspannt. Das ist der Witz dabei. Die Russen nehmen das fatalistisch hin. Die Kernmeinung in Russland ist, und das ist wirklich sowohl Umfragen auch als persönliches Erleben, 80% sagen, es ging nicht anders. Also es ist keine Begeisterung hier, keiner feiert das. Aber es ist eben so, dass die Russen auch sagen, es ging nicht anders. Also sonst Russland konnte nicht weiter zurückweichen. Es war immer die Forderung, lass die Ukraine neutral bleiben. Aber die Amerikaner haben, wir haben es ja oft genug berichtet, seit Dezember, die Russen haben Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien angeboten und gesagt, wir müssen jetzt hier dazu kommen, dass wir wieder, ne, dass die Sicherheitsarchitektur in Europa wieder steht. Die NATO oder die Amerikaner haben sie im Grunde zerstört. NATO-Russlands-Akte galt nicht mehr, wurde gebrochen. In der NATO-Russland-Akte von 97 hieß es keine NATO-Streitkräfte in Osteuropa, keine zusätzlichen dauerhaft. Wir wissen heute, dass es anders ist. Polen, Rumänien, Baltikum überstehen NATO-Streitkräfte. Das ist ein Vertragsbruch. Dann die Ukraine. Da gab es NATO-Basen. Die hießen Ausbildungsmissionen, aber es ist das Gleiche in Grün. Dann haben wir die Geschichte mit den Atomwaffen, was die deutschen Medien nicht mal berichtet haben, wo mir Leute schreiben, das wäre gelogen. Und wenn ich ihnen dann die Rede von Selenskyj von der Münchner Sicherheitskonferenz schicke, wo er es offen gesagt hat, verstehen die Leute das auch noch nicht, weil Selenskyj nicht von Atomwaffen konkret gesprochen hat, sondern davon, das Budapester Abkommen zu zerreißen. Nur das Budapester Abkommen war eben, oder Memorandum, war eben die Garantie der Ukraine, atomwaffenfrei zu bleiben. Wenn also Selenskyj sagt, Budapester Abkommen will er zerreißen, heißt es im Klartext, er will sich atomar bewaffnen. All das ist in die westlichen Medien gar nicht gekommen. Also es geht so weit, dass Leute es wirklich nicht wissen. Und selbst wenn man das Video schickt, weil sie nicht wissen, was im Budapester Memorandum steht, verstehen sie noch nicht mal die Rede von Selenskyj. Aber all das ist passiert. Und die Russen sagen eben, ja, es ging nicht anders. Was denn sonst? Und von daher ist eben die Zustimmung in Russland groß. Also wieder trennen zwischen Zustimmung und Begeisterung. Begeistert ist keiner. Aber eben nach dem Motto, es ging nicht mehr anders. Das zum Stimmungsbild in Russland. Und im Übrigen ist in Russland bekannt, wie jetzt wirklich die antirussische Stimmung im Westen angeheizt wird. Das ist ein großes Thema. Weil viele ja auch Verwandte im Ausland haben und die mitkriegen, wie die Russen jetzt im Ausland wirklich teilweise gemobbt und runtergemacht werden. Es gibt also viele Leute, die aus persönlichem Erleben von ihren Freunden im Westen erzählen, was die jetzt gerade durchmachen. Und das ist alles zusammen kein schönes Bild, aber wie gesagt, entspannter als bei euch.
Also es geht ja auch in die Richtung weiter, dass Sportler nicht mehr teilnehmen dürfen an Veranstaltungen. Russische Piloten, die also als Fluglehrer arbeiten, dürfen nicht mehr arbeiten. Also diese Hysterie in diese Richtung geht also immer weiter. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich viele Menschen mit dem so gemein machen, dass die jetzt per se alle Russen als schlecht betrachten und das dann auch noch mehr oder weniger fördern. Also das ist echt erstaunlich.
Ja, es ist, ne, ist wirklich im Grunde eine Wiederholung dessen von Dingen, die wir aus der Geschichte kennen. Es ist eine Wiederholung, ne, wenn wir sehen, dass russische Geschäfte im Westen teilweise angegriffen werden, angezündet werden, Scheiben zerschmissen werden. Das hatten wir 1933 schon mal. Nur mit einer anderen Volksgruppe. Wenn wir erleben, wie jetzt Menschen, Russen, die im Westen arbeiten, die jetzt auch nicht mal als Putin-Unterstützer bekannt sind, aber wirklich sich dann auf Knien entschuldigen müssen dafür, dass sie Russland sind und explizit sich von Russland distanzieren und so weiter. Das sind Erscheinungen, die kennen wir aus der chinesischen Kulturrevolution. Die ist jetzt auch nicht bekannt als zivilisatorischer Quantensprung, wo die Menschen eben auch wirklich von allem, aber es reicht ihnen nicht, dass sie sagen, sie sind neutral oder ich bin nicht, ne? Sie mussten wirklich konkret auf Knien Abbitte leisten. Also das ist, was gerade, und McCarthy können wir auch noch nehmen, die amerikanische Ära, wo das Wort Kommunist ausreichte, um jemanden gesellschaftlich zu zerstören. Heute reicht Russ oder pro-russisch aus. Wir erleben im Westen Tendenzen, also eine Zusammenmischung aus Tendenzen, die alle jetzt nicht dafür stehen, dass sie in der Vergangenheit Meinungsfreiheit, Demokratie, Zivilisation vorangebracht hätten. Aber genau das erleben wir gerade in einem großen Kochtopf. Also es ist erschreckend, was da abläuft.
Ja, bei Vergleichen mit 33 muss man schon vorsichtig sein. Also es gibt
Muss
jetzt
ich nicht.
keine,
Ich sage
es
nicht
gibt jetzt
45.
keine, es
Drei,
gibt,
nein,
Moment,
sorry.
lass mich den Gedanken kurz ausformulieren. Es gibt jetzt noch keine LKWs, die die Russen abholen und in
Ja, die gab es
Berlin zugesteckt
33 auch
kriegen,
nicht.
weißt du?
Nein, die gab es 33, die gab es ab 42. 33 gab es, kauft nicht bei denen und denen, es gab beschmierte Geschäfte und eingeschlagene Scheiben. So, mehr gab es nicht. Ab 35 gab es die Rassengesetze mit dem Verbot für bestimmte Berufe, Heiratsverbot und so weiter. Der Vergleich mit 33 ist passend. Ich sage nicht 42, ich sage 33. Bitte schön Geschichtsbücher lesen, was ist wann passiert.
Ich weiß, wann was passiert ist. Ich sage nur, man muss mit diesen Vergleichen vorsichtig sein. Ja, das heißt noch nicht.
Es gab 33 keine Busse und Züge, die wir ihn abgeholt haben. Das war erst ab 40er Jahre. Von daher ist 33 ein passender Vergleich.
Was wir beobachten können, ist, dass Menschen instrumentalisiert werden, ohne dass sie es wirklich merken, dass also all diejenigen jetzt, die ihre unkontrollierte Wut von den Ungeimpften jetzt auf die Russen geschoben haben, dass das eine formbare Masse ist. Masspsychosis, also Massenformation, Massenpsychose, das sind alles Phänomene, die Psychologen mittlerweile gut aufarbeiten und gut erkennen lassen. Das ist das, was mich fasziniert und gleichzeitig auch schockiert, dass wir also, obwohl wir gedacht haben, dass das alles hinter uns liegt, dass wir immun sind gegen solche Art von Manipulationen, dass es eigentlich genauso gut funktioniert wie vor 80, 90 Jahren. Das ist das, was mich wirklich erschreckt. Also wie gesagt, mit Vergleichen vorsichtig, aber die Beeinflussung von Menschen durch Propaganda, derer sie sich selbst gar nicht bewusst sind, das ist ein neues Kapitel. Das ist
Also wir haben bei Lanz irgend so eine komische Frau gesessen, die jetzt erzählt hat, Russen sind keine Europäer, das muss man alles mal ganz klar sehen. Es findet eine Entmenschlichung statt. Stell dir mal vor, die Frau hätte sich bei Lanz reingesetzt und hätte gesagt, was ich was, die Türken sind keine Europäer. Oder die Juden sind keine Europäer.
Naja,
Ja,
sie
die Juden
hat
sind Israelis. So, das geht nicht. Das
wortwörtlich hat sie
sind Sachen, die
gesagt,
laufen und der Vergleich ist passend. Sorry, was wir jetzt sehen, was auch im deutschen Fernsehen durchkommt, das passt auf keine Kuhhaut mehr.
das ist ein sehr krasses Beispiel. Mir fällt der Name nicht ein von der Dame.
Florenz
Was
irgendwas.
sie gesagt hat, war, ja, sie sehen zwar aus wie Europäer, sind sie aber nicht, weil sie ein ganz anderes Verständnis von Gewalt und Tod an sich haben. Der Russe stirbt einfach viel lieber für eine große Sache. So, das hat sie insinuiert
Ein
und so.
Schwachsinn, bis der Arzt kommt.
Ja.
Ein Schwachsinn, bis der Arzt kommt. Aber gut.
Und das meine ich mit dieser verbalen Aufrüstung in den Medien. Da werden also wirklich irgendwelche Leute reingesetzt in diese Talkshows. Und wir wissen ja, der größte Teil der Bevölkerung holt sich die Informationen weit weniger aus den Nachrichten als vielmehr aus diesen Talksendungen von den Alpha-Journalisten. Und was die dann natürlich dann als Talking Points rausbringen, das wird am nächsten Tag durch die Bild-Zeitung weitergeführt. Und damit hast du natürlich dann die geistige Ausrichtung von den Leuten. Also ich habe vorhin ein Video gesehen aus einer deutschen Stadt, wo eine Straßenbahn in ukrainischen Farben angestrichen war.
Duisburg, glaube ich, ne?
Und dann auch noch mit ukrainischen Schriftzeichen drauf zur Solidarität, ja. Und gleichzeitig gab es noch ein Video von einer Dame, die in ihrem Rathaus gefilmt hat. Sie kam gerade raus und hat gefragt, warum denn jetzt da keine deutsche Flagge mehr hängt, sondern eine ukrainische Flagge. Und die Aussage vom Rathaus war eben, das war Anweisung von ganz oben. Also das war jetzt nicht das Rathaus selber, das das beschlossen hat, sondern es kam von oben runter. Also du siehst, wie diese Instrumentalisierung dieser ganzen Politik also alle Aspekte des Lebens hier übernimmt. Und das ist natürlich dann schon eine krasse Entwicklung. Frage konkret. Der Herr Hofreiter, seines Zeichens ein grüner Politiker, möchte ja unbedingt noch mehr schwere Waffen haben, damit der Krieg schnell beendet wird, damit man nämlich Russland besiegen kann, um damit einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Kannst du das bitte kurz einordnen, diese Aussage?
Der Mann ist psychisch gestört.
Harte Aussage. Gut,
und jetzt klar, aber jetzt im Detail. Also, man hat noch nie einen Krieg beendet, den man mehr Waffen liefert. Die Ukrainer, die kannst du mit Waffen zuschmeißen, die werden gegen Russland nicht gewinnen können, das ist unmöglich. Schlichten ergreifend. Also schon deshalb, alleine, also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass du in einer Armee möglichst einheitliche Waffen haben solltest, damit jeder die Waffe benutzen kann. So, wer die jetzt zuschmeißt mit dem, was wie es der Westen macht, der Westen schmeißt ja die ganzen Restbestände raus. Es ist ja nicht so, dass jetzt moderne Waffen kommen, die Deutschen schmeißen irgendwas raus, was sie noch aus NVA-Beständen haben, die Norweger schmeißen Panzerabwehrraketen aus den 70ern raus, die sie irgendwo im Keller liegen haben. Das sind alles Waffen, an denen kein Mensch in der Ukraine ausgebildet ist, die auch nicht weiterhelfen. Wahnsinn, ne? Also, das heißt, im Grunde geht es darum, dass der Westen die Waffen, die er eigentlich für teures Geld verschrotten und entsorgen müsste, jetzt im Augenblick in die Ukraine schickt, wo sie nicht wirklich helfen. Sie sind alt und die Ukrainer sind daran nicht ausgebildet. Das Einzige, was mit diesen Sachen gemacht wird, ist, wird der Krieg verlängert. Aber nicht etwa, aber der Ukraine wird damit nicht wirklich geholfen. Ich war im Donbass unterwegs und an den Stellen, wo wir jetzt ehemalige ukrainische Kommandopunkte gesehen haben, da liegen die Javelins stapelweise. Und zwar voll, nicht abgeschossen.
Javelins sind Panzerabwehrraketen.
Die amerikanischen, die sind recht modern, amerikanische Panzerabwehrraketen. Stapelweise. So, daran siehst du, dass es nicht an den Waffenlieferungen liegt. Also Waffen hat die Ukraine genug. Sie hat nur nicht die Leute, die sie bedienen können und irgendwas damit anfangen können. Klingt jetzt brutal, aber ich habe es ja gesehen. Und jeder, der was von Armee versteht, weiß, eine Armee muss möglichst einheitlich bewaffnet sein, damit der Soldat an der Waffe ausgebildet ist und die auch bedienen kann. Und nicht 80 verschiedene Waffentypen, für die Leute nicht ausgebildet sind. Also mit den Waffenlieferungen, die der Westen im Augenblick macht, hilft er der Ukraine nicht wirklich. Das sind Mediengeschichten. Die Ukraine wird vollgepumpt mit Waffen, die sicherlich den Krieg verlängern, aber sicher nicht zugunsten der Ukraine entscheiden. Aber sie verlängern den Krieg und damit das Leid und das Sterben. Also der Hofreiter, wenn der sowas erzählt, der ist entweder bösartig oder strohdoof.
Lassen wir es mal offen stehen, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Das ist jetzt nicht der Einzige, der das fordert. Also es gibt ja eigentlich ist es die gesamte Führungsriege, egal ob jetzt Regierung oder Opposition, die in dieses Credo haben, so mehr Waffen, Solidarität, damit natürlich müssen wir die Ukraine unterstützen. Aber es ist ja dieses geflügelte Wort unterwegs, dass die Amerikaner gegen Russland kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Also sprich, wir reden hier von einem Stellvertreterkrieg. Das ist das, wie viele Analysten das bezeichnen, dass also Amerika Russland in diesen Krieg gezwungen hat, um damit natürlich Russland zu schwächen, um letztendlich als langes Ziel einen Regime-Change, also einen Wechsel der Politik und der Regierung in Russland herbeizuführen. Über militärische Maßnahmen, über finanzielle Schwächungen, Sanktionen und so weiter. Ich habe einen Artikel von dir gelesen über George Soros, der gesagt hat, dass die Ukraine sein bestes Projekt ist, wo auch sehr, sehr viel Geld mehr oder weniger investiert worden ist. Kannst du das vielleicht von der geopolitischen Seite ein bisschen aufziehen? Viele unserer Zuschauer wissen das natürlich schon, aber welche Situation haben wir jetzt gerade, inwieweit die Amerikaner die Ukraine jetzt noch weiter ins Feuer treiben, mehr oder weniger.
Ja gut, also wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Washington seit 30 Jahren definierte Ziel ist, die Ukraine gegen Russland in Stellung zu bringen, Russland von der Ukraine zu trennen. Mhm. Russland und Ukraine wären zusammen sehr viel stärker. Die Ukraine hatte früher, die Ukraine hatte die stärkste Industrie in der ganzen Sowjetunion. Die Ukraine hat massenhaft fruchtbare Böden, hatte gut ausgebildete Menschen. Das wollten die Amerikaner von den Russen trennen. Das war immer der Plan. Kann man auch genug nachlesen bei den amerikanischen Geostrategen. Wurde ja offen gesagt in Washington und nicht nur einmal. Und jetzt müssen wir uns, wie gesagt, wir müssen, das ist das Fiese, wenn wir über Geopolitik reden, müssen wir die ganzen Emotionen zur Seite legen. Also als die Amerikaner gesagt haben, wir wollen das irakische Öl, da haben die Medien nicht den Finger auf das Leiden der Iraker gelegt, von denen 1 Million verreckt sind, sondern da haben sie ganz sachlich berichtet über irgendwie, was sie wollten, aber eben nicht emotional. So, aber für die Amerikaner war es völlig egal, ob 1 Million Iraker über die Klinge springen oder ob da sich der IS bildet. Die Amerikaner wollten die Ölquellen. So, man muss also, wenn man Geopolitik verstehen will, völlig kaltherzig analysieren. Und dann ist die Frage bei der Ukraine schlicht und ergreifend, das Interesse der Amerikaner war, die Ukraine von Russland trennen. Und das haben sie geschafft mit dem Maidan. Sie haben antirussische Regierungen eingesetzt. Ich nenne sie Neonazi-Regierungen. Aufgrund der Gesetze, die sie gemacht haben. Wir haben sogar Rassengesetze eingeführt, womit wir nicht mehr bei 33 oder 35 sind. Sie haben im Donbass den Krieg entfesselt. Die Medien im Westen erzählen gerne, der Donbass hätte den Krieg angefangen. Das ist Schwachsinn. Der Krieg wurde am 6. April von Kiew angefangen, 6. April 14, auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats in Kiew, unter Anwesenheit des damaligen CIA-Chefs, hat das Weiße Haus bestätigt, wurde beschlossen, den Krieg anzufangen. Von Kiew, nicht von den Donbass-Rebellen. So, das nur zur Einordnung. Und dieser Krieg läuft seitdem. Und dieser Krieg ist in der Ukraine medial ausgeschlachtet worden, propagandistisch ausgeschlachtet worden, eben um gegen Russland zu gehen. So, und das hat funktioniert. Du hast in der Ukraine heute also vor allem in der Westukraine, eine sehr antirussisch eingestellte Gesellschaft. Und die Trennung, ne, wie gesagt, Ziel der USA, Trennung Ukraine von Russland, hat schon mal funktioniert. Aber die USA haben ja auch ein weiteres Ziel, das sagen sie inzwischen ganz offen, ne? Sie wollen Russland isolieren und schwächen. Am liebsten wollen sie Russland sogar zerschlagen. Sie reden ja davon, dass sie Russland auch sehr gerne in verschiedene Einzelstaaten aufsplittern würden. Gab es ja in den 90er Jahren schon Versuche. Sie sagen zwar dann offiziell, nein, ein Regime-Change wollen wir nicht, aber mit Putin können wir uns eigentlich auch keine Zukunft vorstellen. Also daran sieht man schon, dass das alles, was die offiziell sagen in den USA, nicht das ist, was man tatsächlich in den Konferenzen hört. Und die Konferenzen kannst du dir auf YouTube angucken. Und jetzt war eben der Punkt der, dass sie Russland letztendlich, und Stellvertreterkriege sind nichts Neues, wir kennen es aus Vietnam, wir kennen es aus Afghanistan, eine Seite lockt die andere in einen Stellvertreterkrieg rein, der mit dem Ziel, die Seite zu schwächen. Und die USA haben den Russen ganz klar die Auswahl gegeben, entweder wir stellen euch Atomwaffen vor die Haustür in die Ukraine, oder ihr müsst das militärisch verhindern. Und da hat Russland aus seiner Sicht gesagt, da müssen wir es militärisch verhindern. Das kannst du jetzt gut oder schlecht finden. Du kannst auch sagen, die Russen hätten die Atomwaffen vor der Haustür akzeptieren müssen. Und wie gesagt, nochmal, das ist keine Verschwörungstheorie. Selenskyj hat es öffentlich gesagt.
Zur Rolle von George Soros bitte noch ein paar Takte.
Ja, Rolle von George Soros. Soros ist einer der Strippenzieher dabei. Also Soros ist ja derjenige, der im Grunde schon in den 90ern mit seiner Open Society Foundation angefangen hat, sich politischen Einfluss zu kaufen. Warum hat er das getan? Soros hat sein Geld sehr stark mit Währungsspekulationen, also Spekulationen mit Staatsschulden und so weiter verdient. Damit ist er auch reich geworden, als er das britische Pfund mal fast vernichtet hat. Und deshalb braucht Soros politischen Einfluss. Dafür nutzt er seine Foundations, seine Stiftung. Er kauft sich politischen Einfluss, weil er auf die Weise die Rendite seiner Geldanlagen, seiner Staatsanleihen, die er kauft, beeinflussen kann. In der Ukraine konkret war Soros 2014 mit 5 Milliarden Dollar investiert und die Ukraine stand vor der Staatspleite. Und wer die Archive von 2014 anschaut, der findet unglaublich viele Artikel in den westlichen Medien, also gerade in Deutschland, Europa, wo Soros dafür getrommelt hat, die Ukraine auf jeden Fall finanziell zu unterstützen, nicht? Weil die armen Menschen, und es ist ganz schlimm, dass Land pleite geht, die Menschen müssen so leiden, es war ihm scheißegal. Wenn die Ukraine pleite gegangen wäre, hätte er 5 Milliarden verloren. So, und dann haben wir ja vor drei Jahren inzwischen, 2019, die ganzen Geschichten mit Onischenko gehabt, der rechte Hand von Präsident Poroschenko gewesen ist und im Interview offen erzählt hat, und die Sachen, die er erzählt hat, haben sich ja später alle bestätigt, wie George Soros in der Ukraine Geld verdient hat. Der George Soros hat sich unter anderem auf das Fracking-Gas gestürzt und auf viele andere Sachen, das die Ukraine hat, und hat sich das unter den Nagel gerissen. Die Ukraine war für ihn ein Bombengeschäft. Aber wir dürfen nicht vergessen, für Soros ist das große Ziel, das sagt er auch ganz offen, letztendlich die Unterwerfung Russlands, weil Russlands Bodenschätze sind sein großes Ziel.
Ich zitiere ihn mal aus dem Artikel, den du von Rustrat übersetzt hast. Jetzt wird klar, warum George Soros von pathetischen Worten über die Verteidigung des Volkswillens und die Rettung der Demokratie zu harschen Erklärungen wie der folgenden übergegangen ist. Zitat: Wir brauchen die Ukraine als Torpedo im Krieg mit Russland. Das Schicksal der Bürger dieses Landes interessiert uns überhaupt nicht. Zitat Ende. Und da steht dann noch einiges drin, wie viel Geld er über seine Stiftungen und seine Fonds da gemacht hat. Er hat ja insgesamt von 2016 bis 2018 350.000 Quadratmeter Gewerbeimmobilien in der unabhängigen Ukraine gekauft. Und mit diesen Investitionen von immerhin 400 Millionen Dollar ist Dragon Capital also der größte Käufer von Immobilien und Medien auf diesem ukrainischen Markt geworden. Also der hat ganz klare Wirtschaftsinteressen und artikuliert es dann auch so, dass es ihm hier um sein Geld geht und weniger um die Menschen, weil...
Ja, vor allem musst du wissen, wie das gelaufen ist. Auch das hat Onischenko erzählt. Onischenko hatte ein großes Büro im Zentrum Kiew mit Blick auf den Maidan. Und die USA haben in der Ukraine NABU eingerichtet, also eine Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption. Haben die USA eingerichtet, wurde von einem US-eingesetzten Menschen geführt und hat im Grunde seine Anweisung von der US-Botschaft bekommen. Das ist auch in der Ukraine allgemein bekannt. Da haben genug Leute ausgepackt. Und das lief folgendermaßen ab. Wenn Soros sagte, ich will deine Firma, und dann sagt er, ja, kannst du haben, aber die kostet 100 Millionen, das ist der Preis, und sagt Soros, nee, die kostet 2. Und wenn du das anders siehst, dann kriegst du morgen Besuch von NAB. Mhm. Ja, also das waren Mafia-Methoden. Und darum hat er auch 350.000 Quadratmeter für 400 Millionen kaufen können, weil das so billig ist das in der Ukraine auch nicht. Mhm.
Ich habe mich gestern durch deine Artikel durchgelesen und da ist mir dann eben auch ein Aspekt aufgefallen, dass die Amerikaner also massiv nicht nur hinter der Aufrüstung der Ukraine stehen, sondern jetzt auch bei der ideologischen Aufrüstung im Kopf, die letzten 8 Jahre natürlich dann federführend waren. Also was ich damit sagen will, ist, dass man den Ukrainern und speziell der ukrainischen Führung Glauben gemacht hat, dass sie zum einen einen Konflikt mit den Russen angehen können und den sogar gewinnen können und natürlich unbedingt die Unterstützung von seitens der Amerikaner zu erwarten ist. Der amerikanische Verteidigungsminister hat vor kurzem noch hohe Offiziere aus der Ukraine persönlich gebrieft. Heißt also, da wird von ganz oben den Ukrainern versichert, wir sind bei euch, wir stehen euch bei, wir kriegen das zusammen hin. Jetzt sieht die militärische Lage natürlich komplett anders aus mittlerweile. Wenn wir jetzt mal das Trommelfeuer aus den öffentlich-rechtlichen Medien hier weglassen, dann sieht es ja so aus, dass die russischen Streitkräfte da unten im Endeffekt jetzt Fakten geschaffen haben. Blutig und auch schlimm für beide Seiten, aber es sieht militärisch so aus, dass die russische Offensive offensichtlich den ukrainischen Widerstand demnächst endgültig beendet hat, zumindest was den Donbass angeht. Wann wird denn, und das ist die Frage konkret, denkst du denn, dass es einen gewissen Erkenntnisprozess geben wird bei Selenskyj, bei den Leuten, die hinter ihm stehen, dass die Nummer jetzt gelaufen ist, dass sie einfach militärisch keine Chance mehr haben?
Nein. Also man muss wissen, und das gerade der ukrainische Außenminister hat das ja in den Tagen nach Beginn der ganzen Chose in der Ukraine deutlich gesagt. Die NATO hat offensichtlich, vor allem die USA und die NATO, haben offensichtlich hinter verschlossenen Türen der Ukraine militärische Unterstützung zugesagt für den Fall einer Konfrontation mit Russland. Man muss jetzt auch noch sehen, es gibt, jedes Land hat eine Militärdoktrin, das ist also das, was die offiziell wollen militärisch. Und in der ukrainischen Militärdoktrin war seit 2020 drin, oder 21, müsste ich nachgucken, ganz offiziell drin, dass die Ukraine die Krim und den Donbass gewaltsam zurückerobern wollen. Also Minsker Abkommen von wegen Friedenslösung Donbass war nicht mehr. Das hat die Ukraine offiziell in ihren Regierungsdokumenten gesagt. Nein, Gewalt. Aber auch Krim. Jetzt kann man zur Krim schieben, wie man will. Aber die Russen sagen, die gehört uns. Und wenn die Ukraine mit Panzern kommt, ist das Krieg. Da ist die Ukraine offensichtlich befeuert worden von der NATO nach dem Motto, wenn ihr das macht, wir kommen, wir helfen euch. Und wenn man sich die Meldungen, kann die auf meiner Seite sehen, so Ende Februar, Anfang März, da kamen die ganzen Meldungen aus Kiew. Da waren die alle völlig schockiert in Kiew. Nicht? Selenskyj hat gesagt, ich habe 27 NATO-Chefs, NATO-Staatschefs angerufen und die haben alle gesagt, sie wollen nicht. Wie kann das sein? Ja? Offiziell hat die NATO immer gesagt, sie kommt nicht militärisch. Aber wenn du die Sprüche der ukrainischen Politiker in den ersten 2, 3 Wochen danach gehört hast, die waren alle überrascht. Die haben alle gesagt, wieso kommt die NATO nicht militärisch? Und das hat die NATO aber nie vorgehabt. Es ging darum, die Ukraine in den Krieg reinzutreiben, die Russen da reinzutreiben und den Stellvertreterkrieg zu schaffen. Die Russen mit dem Krieg zu schwächen, militärisch, durch Sanktionen wirtschaftlich und medial durch diese ganze Medienkampagne. Und die Ukraine ist das Kanonenfutter. Das ist nichts Neues. Vietnam war genauso und Afghanistan war genauso. Also es ist jetzt nichts, was neu erfunden worden wäre, was jetzt irgendwie überraschen könnte. Es ist ein ganz normales Szenario in der internationalen Politik und die Amerikaner haben dieses Szenario gespielt. Die Ukraine ausgenutzt und die Russen so an die Wand gedrückt, dass sie die Wahl zwischen Pest und Cholera hatten.
Wobei, wenn wir ehrlich sind, die NATO steht zwar nicht mit Stiefeln auf dem Grund, Boots on the ground, wie man immer so schön sagt im Englischen, aber de facto ist die NATO natürlich ganz massiv bei diesem Krieg beteiligt. Das sehen wir an den ganzen Aufklärungsflügen, die entlang der ukrainischen Grenze stattfinden, übers Schwarze Meer und an den angrenzenden Küstenlinien eben. Wir kriegen eine Meldung vom 20. April, bei Mail Online kam das, dass nämlich die Amerikaner die Positionsdaten dieses russischen Schiffes Moskwa den Ukrainern übermittelt haben mit einem P-8-Überwachungsflugzeug. Es ist eine umgebaute Boeing 737, die speziell zur U-Boot-Kampfführung eigentlich ausgelegt ist, mit sehr viel Sensorik und Radar. Und die konnten eigentlich ziemlich gut erkennen, wo die Moskwa sich befunden hat. Und also der Artikel nimmt es so voraus, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Flugzeug eben an die Ukrainer die Position der Moskwa übergeben haben. Ist ja eigentlich trotzdem eine direkte Kriegsbeteiligung dann, aber auch wenn es nicht so verkauft wird. Ja.
Ja, es ist eben, der Punkt ist, also ob das jetzt konkret so war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das Washington, also das wird ja auch offen gesagt, auch wieder, ne? Jede Meldung aus dem Pentagon, die sagen völlig offen, dass sie alle Aufklärungsdaten mit der Ukraine teilen. Das ist offensichtlich was die Russen auch so wohl gar nicht erwartet haben. Also die haben zwar Unterstützung erwartet, aber wohl nicht so massiv, also gerade Informationsunterstützung. Aber ist kein Geheimnis. Von daher kann man schon sagen, dass die Amerikaner zumindest, was die Beschaffung von Informationen, Aufklärungsinformationen angeht, fast schon was wie eine Kriegspartei sind. Aber es eben nicht interessant, entscheidend ist eben die Frage, schießen NATO- und Russland-Soldaten aufeinander? Das tun sie nicht, das wird verhindert. Aber darum sage ich, im Grunde sind wir im Dritten Weltkrieg, weil es wird alles getan, außer dass NATO und russische Soldaten aufeinander schießen. Warum? Weil den Atomkrieg will keiner. So, aber alles andere, was man außerdem machen kann, wird getan. Wirtschaftssanktionen, diese ganze Medien, diese ganze Propaganda-Offensive, die Beteiligung oder die Übergabe von Aufklärungsinformationen und auch noch diese massive Waffenlieferung, so sinnlos sie sein mag, all das wird getan und darum kann ich es, also Russland ist sich auch im Grunde darüber im Klaren, dass sie im Krieg mit dem Westen sind. Nur, dass dieser Krieg eben nicht dazu führen wird, dass Russen auf NATO-Soldaten schießen, aber alles andere, was dazu gehört, zu so einem Krieg passiert.
Noch 2, 3 Sätze zu diesem Schiff, weil das in den westlichen Medien natürlich als der große nicht Propaganda, sondern Kriegsgewinn dargestellt wird. Also sprich, die wenigen Erfolgsmeldungen, die es auf der westlichen Seite gibt, werden extrem hochgeblasen. Dieses Schiff hatte eine spezielle Rolle. Es ist das Flaggschiff das Führungsschiff der russischen Schwarzmeerflotte gewesen, hatte also von seitens der Aufklärung und der Sensorik eine sehr große Ausstattung, fällt weg. Andere Schiffe in der Klasse können nicht nachgeführt werden, weil die Türkei am Bosporus den Zugang für russische Kriegsschiffe blockiert. Das heißt, die müssen damit operieren, was sie haben. Was bedeutet dieser Verlust von diesem Schiff? Und hast du nähere Infos, ob es jetzt tatsächlich Waffen der Ukrainer waren, angeblich neu entwickelte Neptun-Raketen, oder waren das vielleicht sogar Waffen der westlichen Staaten selber? Gibt es da irgendwelche Infos, die du zufällig mitgekriegt hast?
Gibt es nur Spekulationen. Also die Moskwa war eigentlich ein ziemlich uraltes Schiff. Also
40 Jahre, glaube ich.
Der Verlust dieses Schiffes ist wohl eher symbolischer als wirklich militärischer Natur. Aber symbolisch war das natürlich ein großes Ding. Ist jetzt nicht der, es ist ein alter Kreuzer gewesen, sicherlich ein bisschen modernisiert, aber es ist eben ein alter Kreuzer, das darf man nicht vergessen. Aber es ist war eine symbolisch wichtige Geschichte. Mhm. Was Besatzung, da jetzt passiert ist, wird unglaublich viel spekuliert. Beteilige ich mich nicht, weiß ich nicht.
Besatzung, die soll evakuiert worden sein, aber der russische Marinechef hat einen Appell mit der Besatzung gemacht, da standen statt 500 nur 400 Soldaten dran. Weiß man da mehr?
Weiß ich, gibt es auch viele Meldungen und weiß ich was, dass 100 Soldaten, so wie das Schiff abgekriegt hat, dass da 100 Soldaten auf dem Schiff geblieben sind, würde mich jetzt auch nicht weiter wundern. Ne? Ich meine, ich habe Bilder gesehen, da war fast die hintere Seite komplett aufgerissen. Ich meine, dass es da Tote gegeben hat, ist völlig klar.
500 war die Besatzung und 100 sind eben nur angetreten bei diesem Appell. Also auch da ist natürlich die russische Führung sehr schweigsam in Bezug auf die Opferzahlen. Das ist ja auf beiden Seiten. Gibt es überhaupt Schätzungen mittlerweile, wie groß der Blutzoll ist auf beiden Seiten?
Ich beteilige mich nach wie vor nicht an den Zahlen. In jedem Krieg gilt, jede Seite versucht, die eigenen Zahlen klein und die gegnerischen Zahlen groß zu rechnen bei den Verlusten. Ich beteilige mich nicht. Ich rede darüber, was ich selber weiß, was ich selber gesehen habe und darüber, was ich unabhängig prüfen kann. Ich kann, also ich tendiere dazu, eher den russischen Zahlen zu glauben, aber trotzdem sage ich, ich kann dazu nichts sagen. Mhm.
Wenig ist es nicht, das wissen wir auf jeden Fall schon. Wie viele Videos und Bilder und Berichte ich jetzt schon gesehen habe, allein die Verluste auf der ukrainischen Seite,
auf der Ukraine-Seite müssen sie enorm sein. Ich meine, in Mariupol waren wohl Anfang 8000 Soldaten und Azov-Leute. Jetzt sind dann noch 1000 oder 2000 über in dem Azovstal. So, 1400 haben sich ergeben. Da fehlt jetzt eine Menge.
Mhm. Das bringt mich natürlich gleich zu der nächsten Aufregung, die hier durch die Medien geht. Die amerikanische Firma, die auch schon die Satellitenbilder von Butscha geliefert hat, die hat jetzt neueste Bilder veröffentlicht und das wird jetzt gerade rauf und runter gemeldet hier. Massengräber in Mariupol, die westlichen Medien sprechen von bis zu 9000 Zivilisten, die dort wortwörtlich verscharrt worden sind. Also wie gesagt, verbale Aufrüstung. Statements seitens der Russen dazu oder Erklärungsversuche?
Also wir zeichnen jetzt Freitag auf, Donnerstag war ich nochmal in Moskau auf einer Konferenz. Ich habe mir die aktuellen Nachrichten im Grunde seit Mittwochabend nicht mehr angeguckt. Ich habe nur das, was ich so nebenbei mitbekommen habe. Ich kann dazu nicht viel sagen. Also dass es in Mariupol 9000 mindestens, wahrscheinlich mehr, wesentlich mehr als 9000 Tote gegeben hat, habe ich keine Zweifel dran. Dass man die schon aus Gründen der Seuchengefahr irgendwo jetzt vergraben muss, ist auch verständlich. Woher die Satellitenfirma wissen will, dass es alles Zivilisten sind, wird ein Geheimnis bleiben. Diese Satellitenfirma ist ja engstens ans Pentagon angebunden, ist Teil der amerikanischen Space Force, die Trump ins Leben gerufen hat, also eine neue Waffengattung. Von daher ist die Firma mit Vorsicht zu genießen. Ich erinnere an Butcher. Die Firma hat die Bilder veröffentlicht. Die Bilder sind mehr als fraglich. Und vor allem war spannend, obwohl die Firma so eng mit dem Pentagon zusammenarbeitet, bringt sie die Bilder, die dem Pentagon ins Konzept passen. Ne? Böse Russen killen viele in Butcher. Aber als das Pentagon gefragt wurde, was das Pentagon an eigenen Erkenntnissen über Butcher hat, sagte das der Pentagon-Sprecher, Mr. Kirby, sagte keine. Das Pentagon hat eigene Satelliten. Warum haben die keine eigenen Erkenntnisse? Warum schicken sie eine Firma vor, die am Pentagon dranhängt, wo das Pentagon immer sagen kann, haben wir nichts mit zu tun? Ja, also diese Firma ist offensichtlich ein Propaganda-Instrument, weil das Pentagon könnte ja auch hingehen und sagen, doch, das sehen wir alles auch, wir haben eigene Satelliten, wir sehen das. Sagt das Pentagon nicht. Mhm. Ja, also diese Firma kann alles Mögliche melden, niemand kann es überprüfen, aber die Medien haben ihre Schlagzeilen.
Stichwort Mariupol ist seit Tagen in den Schlagzeilen. Es wird gefordert, dass jetzt eine internationale Gemeinschaft oder wie man immer das auch definieren mag, den Abzug der verbliebenen Zivilisten in Mariupol gewährleisten soll. Zum einen die Frage, wie ist die Lage vor Ort? Weil von russischer Seite wird gemeldet, dass die Stadt bis auf dieses Industriegebiet, dieses Stahlwerk mehr oder weniger in russischer Hand ist. Da wird auch schon angefangen aufzuräumen, aufzubauen und versucht wieder die ganze Infrastruktur herzustellen. Inwieweit das gelingt, ist eine andere Sache, aber zumindest versucht man da in die entgegengesetzte Richtung zu gehen wieder. Was ist der Hintergrund zu dieser Mariupol-Stahlwerk-Geschichte? Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch was kann da dahinter stecken, dass sich so viele Leute wegen diesen Zivilisten und verbliebenen Streitkräften in dem Stahlwerk so sehr interessieren.
Die Zivilisten gibt es da offensichtlich gar nicht. Also es war nie die Rede von Zivilisten, 4 Wochen lang nicht. Also das Stahlwerk ist ein Riesengelände.
Eigene Stadt fast, also.
Stadt in der Stadt. Ein Riesengelände, von der Sowjetunion mit bis zu 4 Etagen tief, Tunnelsystemen und so weiter gebaut. War auch als Atombunker vorgesehen, notfalls. Also entsprechend gut zu verteidigen und schlecht zu nehmen. Es war, wie gesagt, jetzt 4 Wochen lang nicht die Rede von Zivilisten. Erst jetzt, wo sich die Schlinge schließt um den Hals, meldet Azov plötzlich: Ja, wir haben hier auch Zivilisten. So, das klingt für die westlichen Medien toll. War aber vorher nie die Rede von, komischerweise. Haben sie sich jetzt ausgedacht. Jetzt sagen sie: Ja, und wir wollen jetzt evakuiert werden in ein Drittland. Und das werden sie nicht bekommen. Das haben die Russen klar gesagt: Vergiss es. Der Punkt ist einfach der. Azov, also Quatsch, Azov, Mariupol wurde zu Beginn der russischen Operation innerhalb von wenigen Tagen eingeschlossen. Wir wissen ja nun, dass es genug NATO-Ausbilder in der Ukraine gab vorher. Und wir wissen aber nicht, ob die alle rausgekommen sind. Die Frage, die in Russland sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Frage: Was ist da in den Bunkern unter dem Stahlwerk? Sind das hohe NATO-Offiziere, was sehr peinlich wäre? Sind das eventuell auch wieder Sachen mit dem Biowaffenprogramm oder sogar mit dem Atomwaffen? Keiner weiß es. Also da muss auch was ganz Spannendes sein, weil die Ukraine hat im Laufe des März mehrmals versucht, mit Hubschraubern auf das Gelände zu kommen und irgendwas zu evakuieren. Da ging es nicht darum, die Soldaten rauszufliegen. Du kriegst nicht tausende Soldaten mit einem Hubschrauber raus. Die haben versucht, konkret irgendwas rauszubringen. Da ist also irgendwas ganz Spannendes auf diesem Gelände, was dem Westen offensichtlich wichtig ist. Weil
Also etwas,
Zelensky.
was die Ukraine in Bedrängnis bringen
Ja,
könnte,
nicht
wenn
den,
das
nee, den
raus.
Westen. Zelensky sagt plötzlich: Wenn Mariupol fällt, ist Friedensgespräche zu Ende. Das kann dem völlig egal sein. Mariupol ist weg. Ne? Da ist so ein kleines Stahlwerk, wo noch ein paar drin sitzen, aber es ist vorbei. Warum droht Zelensky deswegen mit dem Ende der Friedensgespräche? Es ist der Westen, der Druck macht. Warum ruft Macron alle 2 Wochen an? Und warum fordert der Westen ständig humanitäre Korridore nach Saporische? Du brauchst aus Mariupol, ich war da vor einer Woche, du brauchst dort keinen humanitären Korridor mehr. Die Straßen sind frei. Da gibt es zwar Kontrollposten, aber wer raus will, kann. Es fahren sogar Busse da raus. Es gibt eine Busverbindung. Also wer aus Mariupol raus will, kann. Das hat sich in der Stadt noch nicht überall rumgesprochen. Du hast kein Radio, kein Mobilfunk, kein Internet. Es ist alles nur Mundpropaganda. Also ne, wir haben viele Zivilisten getroffen, gefragt haben, gibt es Möglichkeiten? Und wir haben gesagt, ja, von da und da fahren Busse. Müssen nur hinlaufen. Aber es geht. Das heißt, dieses ganze Gequatsche von wegen, oh, wir brauchen humanitäre Hilfe, oh, in Richtung Ukraine, geht nicht darum, Zivilisten zu retten. Ja, jetzt kann man sagen, die Zivilisten wollen vielleicht nicht nach Russland evakuiert werden. Ja gut, dann sollen sie in die Ukraine fahren. Aber es geht. Es braucht keinen humanitären Korridor mehr. Es braucht nur noch einen humanitären Korridor aus dem Azov-Stahlwerk für was auch immer. Und noch eine andere Anmerkung: Dass es Selenskyj hier nicht um seine Soldaten geht, zeigt ein einfaches Beispiel. Wir wissen, oder die meisten wissen, dass vor 2, 3 Wochen Videos bekannt geworden sind, wo die ukrainische Armee, also Soldaten der Ukraine, kriegsgefangenen Russen in die Beine geschossen hat, in die Knie und bis die verblutet sind. Also Folterung, Hinrichtung, alles, was du willst, durch die ukrainischen Soldaten. Bestätigt von westlichen Medien. Die New York Times musste eingestehen, alles echt. Ja, es ist jetzt auch keine russische Propaganda, das ist unbestritten passiert. Kiew hat dann gesagt: Na, das ist ja blöd gelaufen, müssen wir mal untersuchen. Und im Übrigen ladet solche Videos nicht mehr hoch. Also ne, so nicht, dass wir heute auf damit, sondern Videos nicht mehr hochladen. War die Reaktion auf Kiew. Also es hat niemand bestritten, dass es das gibt. Hat das russische Verteidigungsministerium gesagt: Wir haben 4 der Täter identifiziert. Und wir bieten Herrn Selenskyj folgenden Deal an: Selenskyj, gib uns diese 4 Männer, sie wurden namentlich genannt. Und wir lassen 500 ukrainische Kriegsgefangene frei. Im Tausch gegen 4. Wenn es Selenskyj also um seine Soldaten geht, die in russischer Kriegsgefangenschaft sind, hätte er Ja sagen müssen. Der hat 500 Mann rausgekriegt für 4 Kriegsverbrechen. Hat er nicht gemacht. So, und darum ist dieses ganze Gejammer über die armen Jungs in Mariupol, ist Heuchelei. Darum geht es nicht. Es geht Selenskyj und auch dem Westen nicht um die Soldaten, nicht um die Kriegsgefangenen. Also von daher, Mariupol, das ist ganz spannend. Wir warten jetzt alle sehr neugierig drauf, was da wohl drunter drin ist in diesem Ding. Putin hat jetzt angeordnet, das Ding wird nicht gestürmt, das ist Schwachsinn. Wir schicken da nicht unsere Soldaten rein, dass die da durchrobben und dann in den Katakomben fallen, wie sonst was. Wir riegeln das ab und denen werden die Vorräte schon ausgehen. Dann können sie rauskommen.
Warum diese Änderung der Strategie? Weil zuerst dieses Jahr, wir bomben die alle aus.
Ja gut, es ist einfach die Frage, wozu? Es wird enorm blutig. Wenn du in dunklen Kellersystemen, die vielleicht noch teilweise zerstört sind, die vermint sind, Soldaten reinschickst, da verlierst du einfach ganz viele Leute für nichts. Wozu denn? Die sind abgeriegelt, denen wird das Wasser ausgehen, das Essen ausgehen, der Strom ausgehen, die Munition geht ihnen schon aus. Ja, dann sollen sie doch da sitzen, bis sie kein Wasser mehr haben.
Okay, also weil die sowieso
die werden in jetzt der Falle einfach belagert sind, und ausgehungert.
Weil die in der Falle sitzen, will die Russland raus. Jetzt nicht noch mehr Truppen opfern, um
das. Also sie haben es jetzt, ja, die Russen haben es ja auch so weit geschafft, sie sind ja teilweise auf das Stahlwerk schon drauf. Also sie sind jetzt offensichtlich so, dass sie es wirklich abriegeln können, dass da keiner raus kann. Dann ist gut, dann reicht's. Dann sollen die da sitzen und warten, bis sie grün sind.
Also, warum ist denn eigentlich Mariupol so eine interessante oder eine strategisch wichtige Stadt gewesen? Ich habe, ich weiß nicht mehr, ob das bei dir war oder bei anderen Artikeln aufgeschnappt, dass eben damals 2014 direkt Mariupol von einem Azov-Bataillon quasi, na, wie sagt man das, erobert wurde von dem Donbass-Widerstand. Also da gab es damals schon sehr große Kämpfe und die Azov-Truppen haben Mariupol mehr oder weniger dann kontrolliert in den letzten 8 Jahren.
Kann ich zu erzählen. Als das losging im Donbass nach dem Maidan, war Mariupol ganz klar eine prorussische Provinz, die genauso also die gehört ja zum Donetsker Gebiet. Ja? Und Mariupol war eine ganz klar prorussische Stadt, die sich genauso von diesem Kiewer Maidan-Putsch losgesagt hat und gesagt, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und als es dann 6. April 2014 mit dieser sogenannten Antiterror-Operation losging, also mit diesem Krieg, als Kiew angefangen hat, Panzer zu schicken, ist Mariupol von Azov erobert worden. Bei Donetsk und Lugansk hat es nicht geklappt. Also von daher, ja, das ist so. Und das kann auch jeder in den entsprechenden Meldungen der Zeit nachlesen. Sommer 2014, da wurde Mariupol vom Azov erobert. Das war eine klar pro-russische Stadt und vor allem eine klar Anti-Maidan-Stadt, weil Mariupol ist nicht nur russisch besiedelt, du hast da unglaublich große griechische Minderheiten, also das weiß ja kaum einer, noch aus der Antike, eine griechische Kolonie, die ganzen Städte, Simferopol, Sevastopol, Melitopol, Mariupol, das sind alles griechische Namen. Mariupol, Pol ist Polis, Stadt auf Griechisch. Mariupol ist Marias Stadt.
Verstehe. Ja? Deswegen also alles auch so ein
eigentlich
großer.
Ursprünglich griechische Städte sogar.
Griechischer Anteil.
Und du hast da immer noch eine große, die nennen sich Hellenen, nicht Griechen, die nennen sich Hellenen, aber eine griechischsprachige Minderheit, weshalb diese ganze Geschichte Mariupol in Griechenland auch so Schlagzeilen macht. Und Selenskyj hat sich ja arg ins Knie geschossen, als er vor dem griechischen Parlament gesprochen hat. Und danach, also zu seiner Rede hat er 2 griechisch sprechende Soldaten des Azov-Bataillons eingeblendet, die da erzählt haben, irgendwie wie schlimm, wie toll sie sind. Und das gab in Griechenland riesen Ärger, weil eben aufgrund der Verbindung und aufgrund der gleichen Sprache die Griechen wissen, was Azov in Mariupol angerichtet hat. Und das dann, also in Griechenland weiß man, dass Azov echte Neonazis sind, die auch kein Problem haben, Zivilisten wegzuballern. Und es gab einen Riesenärger, weil Selenskyj die in seiner Videoansprache als Vertreter für Freiheit, Frieden und Demokratie aufgezeigt hat, wo die Griechen gesagt haben, geht's noch. Und das in unserem Parlament. Also von daher, Mariupol ist eine sehr durchmischte Stadt, aber eben garantiert anti-Kiew, weil Kiew ja eine Politik macht gegen alle Minderheiten, die nicht ukrainisch sind.
War Mariupol wegen dem Stahlwerk so wichtig? Weil ich habe gelesen, dass es die 2 größten Hochöfen Europas da gab in diesem Stahlwerk.
Nee, das ist was anderes. Das Stahlwerk kannst du vergessen. Der Osten, also der Donbass, gehörte vor dem Maidan dem Oligarchen Achmetow. Der war der Typ, der beim Maidan furchtbar zwischen den Fronten stand und danach, weil der wollte eigentlich überhaupt keinen Krieg im Donbass, weil er seine ganzen Besitztümer hat, Kohleminen, Stahlwerke und so weiter. Und der kriegte damals, da gab es auch Treffen, da wurde sogar in den Medien darüber berichtet, der kriegte von Viktoria Nuland furchtbar auf die Füße getreten, weil sie zu ihm sagte, wenn er da irgendwie den Osten unterstützt, dann gibt es Sanktionen, dann wird er im Westen enteignet. Den haben sie auf Linie gebracht und das Stahlwerk gehört ihm. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Also das ist Oligarchen hin und her. Es ist ein anderes Thema.
Ich habe in den letzten Wochen sehr viele Videos gesehen, die von die ukrainische Bewohner zeigen, die gerade eben von russischen Truppen aus dem Keller geholt werden, gerade jetzt in Mariupol. Was die berichtet haben über die ukrainischen Truppen, also über diese Azov-Bataillone, das war schon ziemlich eindrücklich, um es jetzt mal neutral zu sagen. Im Westen wird das alles als russische Propaganda abgetan. Was kannst du dazu sagen, da du ja selber auch mit einigen Leuten da unten in Kontakt gekommen bist? Ich meine, die Stadt ist jetzt mehr oder weniger ziemlich zerstört. Wir haben neulich auch schon drüber gesprochen, war es das den Preis wert? Aber wenn ich mir jetzt so anhöre, was da kommt, wie vor allem die letzten 8 Jahre gelaufen sind, nachdem die Azov-Truppen da eben hier da stationiert waren und jetzt die Russen da sind, was ist da so für ein Stimmungsbild und was können wir von diesen Videos halten?
Also die Videos sind echt, weil ich war nun da und ich habe mit Leuten gesprochen, die gerade erst ein paar Stunden aus dem Keller raus waren. Das ist definitiv so. Also die haben es mir ja auch erzählt. Ne? Sie sitzen im Keller und die kommen nicht raus, weil die Azov-Leute eben in diesen, du sitzt im Keller, ist ein Hochhaus, 10, 15 Stockwerke und oben drin sitzt Azov in den Wohnungen, versteckt sich, ballert von da auf die Russen und du sitzt im Keller. So, und die Russen müssen ja nur irgendwie dagegen vor. Ne? Das heißt, die Russen schießen auf das Haus, wo du im Keller sitzt. Das ist nicht schön. Und wenn du aus dem Keller raus willst, dann schießt das Azov von oben hinter dir her. Also die schießen den Leuten in den Rücken. Das habe ich wirklich von ganz vielen gehört und ich war auch überrascht eigentlich in Mariupol erstmal von der Stimmung. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die Stadt so weggeschossen ist, dass da durchaus viele auch gegen Russland sind, aber es waren doch viel weniger, als ich gedacht habe, die sich wirklich da auch kritisch geäußert haben. Aber man muss auch vorsichtig sein. Also ich habe die Erfahrung von Wolnawacha, wo ich auch war, als die Leute gerade aus dem Keller raus waren, da waren die noch alle völlig fertig. Und viele wollten auch gar nicht reden, war auch in Mariupol. Also ich habe die Leute nicht aktiv angesprochen, weil du gesehen hast, dass die auch gar nicht teilweise reden wollten. Die waren noch völlig mit sich selbst beschäftigt. Aber ich war dann 2 Wochen später in Wolnawacha und da war ich doch sehr überrascht über das andere Bild, was ich da gesehen habe. Und darum wollen wir mal abwarten, was die Leute in Mariupol sagen, wenn sie so ein bisschen zu sich gekommen sind. Also wenn die wieder ein bisschen Internet haben und ein bisschen Strom haben und so das Ganze sich ein bisschen wieder einpendelt. Das erste Stimmungsbild, wenn die gerade aus dem Keller kommen, ist immer schwer, also schwer zu erfassen, weil du kannst da keine Umfrage machen und du kannst auch nicht einfach die Leute ansprechen, weil teilweise sind die völlig fertig. Ich habe, wie gesagt, gehört, dass ich angesprochen werde und dass ich dann um mich eine Traube aus Leuten, die sich dann zusammenfinden, bildet, weil es eben, es ist eine ganz beschissene Stimmung, wenn du da ankommst.
Ja, es wird halt bei uns dann alles als russische Propaganda dargestellt.
Selbst diejenigen, die jetzt da in Mariupol oder in Militopol sagen, wir finden die russische Aktion nicht toll, selbst die können aber nichts erzählen, wo russische Soldaten sich schlecht benommen haben. Ich sag's mal so rum. Ja, also da gibt's Leute, die sagen, wir wollten die zu Russland gehören, wir sind Ukrainer und bla. Die gibt's. Aber keiner beschwert sich über die russischen Soldaten. Nicht einer. Also ich habe nie von irgendwem einen Vorwurf gehört, dass die russischen Soldaten sich irgendwie schlecht benommen hätten. Ich habe im Gegenteil gehört, dass die russischen Soldaten dann, was sie können, helfen. Also nicht, was ich, die geben dann, was sie an Medikamenten aus ihrer Bordapotheke haben, Paracetamol und sowas weiter. Aber können natürlich da auch nicht viel machen. Die haben keine Spezialmedikamente. Aber ich habe wirklich keine Beschwerde über die russischen Soldaten gehört. Ich will es mal so rum sagen. Ja, Beschwerden darüber, oh ja, also wir sind jetzt nicht glücklich damit, wir wollten eigentlich zur Ukraine gehören und so, die habe ich gehört. Und ich habe auch in Mariupol jemanden gehört, der sagt, naja, also befreien ist toll, aber dass ich dabei von meiner Wohnung, meinem Auto und meiner Zweitwohnung befreit werde, war jetzt nicht geplant. Die kritischen Stimmen gibt es. Ich habe sie nicht als Mehrheit, ich habe sie als Einzelstimmen, aber es gab sie. Aber nicht eine Stimme, die mir sagte, die russischen Soldaten hätten irgendwas Blödes gemacht. Was ist denn hier los heute? Kannst wieder schneiden. Das muss ich leider annehmen.
Ja, so ist das, wenn man mit dem Herrn Röper ein Interview aufzeichnen möchte. Das war jetzt der, ich weiß nicht, wie viel der Anruf.
Na,
Ich
erst
hoffe
der
mal,
zweite, komm, nicht
dass
übertreiben.
es das jetzt war, Thomas. Aber auf jeden Fall eine wichtige Bemerkung noch zu, oder für mich wichtige Bemerkung zu den russischen Truppen. Ja, ich sehe einen Unterschied in der Strategie der Russen im Vergleich zu den Ukrainern. Ich sehe auch einen Unterschied im Umgang mit Zivilisten. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Und bei 200.000 Menschen, die von russischer Seite aus im Krieg im Einsatz sind, ist es rein statistisch so, dass da auch welche dabei sind, die einfach durchdrehen und teilweise schlimme Sachen machen. Also
Es
wenn
schließt
es,
ja keiner aus.
lass mich
Und
bitte ausführen, diesen
ja,
Gedanken,
gut, ja.
sondern auch auf russischer Seite gibt es Sachen, die passieren und die kann man nicht einfach wegtun. Aber es ist ein großer Unterschied, was die russische Führung vorhat im Vergleich zu dem, wie die ukrainische Führung mit Menschen umgeht. Das möchte ich sagen.
Ja, und
Krieg
ich meine,
ist
es ist ja,
hässlich. Krieg
das
ist sehr
bestreitet ja auch
hässlich, ja.
keiner. Es bestreitet keiner, dass Russen vielleicht Fehler machen und dass das dann, ne, da gibt es dann. Wurde Lavrov gerade gefragt in einem großen Interview, der gesagt, ja, wir haben Gesetze. Und wenn ein russischer Soldat gegen das Kriegsrecht verstößt, dann wird er nach unseren Gesetzen abgeurteilt. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Frage, sind das systematische Sachen? Und wie gesagt, ich habe jetzt nichts gehört, was die Russen angestellt hätten. Wir haben aber, und jetzt nochmal, wir haben ohne Ende gibt es die Videos von den Ukrainern, die selber in ihren Telegram-Kanälen ins Netz stellen, wo sie Soldaten foltern, quälen und so weiter, was die westlichen Medien nicht sehen wollen. Ich habe aber nicht ein so ein Video von Russen gesehen. Was übrigens auch einen Grund hat, vielleicht mal ganz nebenbei, weil das Thema wird ja immer wieder gezeigt, wenn sie erzählen in den Medien bei euch, russische Soldaten rufen zu Hause an, machen dies, machen das, schicken Bilder oder so. Schwachsinn. Die russischen Soldaten mussten alle ihre Smartphones abgeben. Die liegen in den Kasernen in Russland. Die russischen Soldaten dürfen keine Smartphones mitnehmen, weil die Smartphones amerikanische Betriebssysteme haben, Google und Apple. Wenn die russischen Soldaten mit den Smartphones rumlaufen würden, dann wüssten Google und Apple und damit die CIA von jedem Soldaten, wo der ist. Wenn du in Russland, also jetzt in der Ukraine, wenn du da jetzt russische Soldaten siehst, die ein Telefon haben, das sind die wenigsten, dann das Knopftelefon, diese alten von Panasonic und Nokia. Ja, es gibt, du, kein russischer Soldat hat ein Smartphone dabei.
Also kein GPS, nichts
Nein, nichts,
drin,
genau.
ja.
Ist verboten. Also von daher all die ganzen Geschichten aus, die Medien erzählen von russischen Soldaten, die dies oder jenes geschickt hätten, angeblich tun wollen, tun machen. Nein, geht nicht. Dürfen sie gar nicht.
Ah, jetzt verstehe ich, das ist diesen internationalen Söldnern passiert, die da in diesem Ausbildungslager der Fremdenlegion, der Ehrenlegion waren. Da gab es doch dann einen russischen Angriff, der aufgrund der Tracking-Daten von diesen Telefonen herbeigeführt worden ist oder durchgeführt werden konnte.
Was zu vermuten ist. Also ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, als wir jetzt unterwegs waren, obwohl wir gar keinen Empfang haben, das kommt ja noch hinzu, in der Ukraine ist kaum Handyempfang im Moment, haben sie uns gesagt, wer sein Handy unbedingt mitnehmen muss, weil er zum Beispiel wie ich kein Fotoapparat hat, sondern das, was ich gemacht habe, habe ich mit dem Handy gemacht. Sobald wir losfahren aus Donetsk, Handy auf Flugmodus. Ja, also das heißt, weil die wollten auch nicht, dass das jetzt irgendwie die andere Seite sehen kann, wo unser Bus mit den Journalisten langfährt. So, also dieser Schwachsinn, die russischen Soldaten würden da irgendwas an der Front mit Handys, ist totaler Blödsinn. Also es ist wirklich aus dem Bereich Märchen.
Zurück zu einem Thema, der uns nach 2019 führt, und zwar ist es ein Artikel auf deiner Seite, der heißt Zelensky-Berater, die nationale Idee der Ukraine ist es, sich selbst und andere so weit wie möglich zu belügen. Und zwar geht es da um einen Herrn, der Berater ist des ukrainischen Präsidenten für strategische Kommunikation im Bereich nationaler Sicherheit und Verteidigung. Der heißt Alexei Aristovich. Und der hat 2019 am 18.03. ein Interview gegeben, in dem er einen großflächigen Krieg mit Russland 2022 prophezeit hat. Und er spricht davon, dass es also keine Möglichkeit gab für die Ukraine, es gab nur zwei Möglichkeiten, also sich entweder Russland anzuschließen oder der NATO. Aber um eben sich der NATO anzuschließen, sei ein vollwertiger Krieg mit Russland die Voraussetzung gewesen. Und auf die Frage der Reporter hin, was denn für die Ukraine am besten wäre, hat er damals gesagt, ja, natürlich ein großer Krieg mit Russland. Also es wird dann noch weiter ausgeführt in diesem Artikel von dir. Aber wenn man das jetzt mal so in einen Satz packt, dann hatten die Ukrainer eigentlich seit 2019 mehr oder weniger damit gerechnet, wenn nicht sogar darauf hingearbeitet, dass es so weit kommt, oder?
Darauf hingearbeitet. Aristowitsch, der hat das Interview gegeben im März 19. da war noch Wahlkampf. Selenskyj wurde erst im Mai 19 gewählt. Also das heißt, Arestowitsch hat im Grunde vor der Wahl seine Version erzählt. Er will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Neutralität fand er doof. Zusammen mit Russland fand er erst recht doof. Er meint, NATO ist der einzige Weg. So, um diesen Weg zu gehen, hat er gesagt, der einzige Weg, die NATO zu erreichen, ist ein großer Krieg mit Russland. So, und dieser Mann wurde entsprechend der Berater von Selenskyj und konnte darauf hinarbeiten, dass genau das passiert. Er hätte ja auch auf Selenskyj einwirken können, dass Selenskyj sich mäßigt. Minsk II umsetzen, vielleicht nicht unbedingt mit Atomwaffen rumbasteln, vielleicht nicht unbedingt in die Militärdoktrin reinschreiben, dass ein Krieg mit Russland gewollt ist. Das hätte der machen können, das war sein Arbeitsgebiet. Er hat aber auf Selenskyj eingewirkt, dass genau die Sachen passiert sind, die jetzt dazu geführt haben.
Sind das originär seine eigenen Ideen gewesen oder hat man sie ihm auch eingeflüstert von...
Kann ich nicht sagen, aber Tatsache ist, er ist immer so, also das waren immer seine Töne. Er hat es gesagt und dann war dann in der Position, auch selbst dafür zu sorgen, dass es so kommt. Das ist jetzt eine ziemlich dicke Spur für einen Zufall. So. Und wie gesagt, und das ist auch eben interessant, der Mann ist eben auch ganz klar einer, der eben ganz offen erzählt, man muss lügen ohne Ende. Ne? Also er sagt ja auch, die Ukraine, wenn wir nicht lügen würden, würde unsere ganze Idee zusammenbrechen.
Das stimmt, also, ja.
Ja, das ist, aber so ist es ja nun mal. Wenn du anguckst, was die Ukraine meldet, das ist immer alles widerlegbar.
Das ist ein eigenes Kapitel in diesem, ein eigener Abschnitt in diesem Kapitel. Lügen als nationale Idee der Ukraine.
Wieder Zitat von ihm, nicht von mir.
Ich zitiere, die nationale Idee der Ukraine ist es, sich selbst und andere so weit wie möglich zu belügen, denn wenn man die Wahrheit sagt, bricht alles zusammen.
Zitat von Selenskys wichtigsten Berater. Mhm.
Also wir müssen davon ausgehen, oder ich versuche es einfach mal in ein paar Gedanken zusammenzufassen, dass die ukrainische Regierung nach dem Maidan faktisch in Richtung Waffen als auch ideologisch so weit instrumentalisiert worden ist, dass dieser Konflikt mehr oder weniger die Ultima Ratio war, also nicht die Ultima Ratio war, sondern dass dieser Konflikt mit Russland das Ziel war. Und jetzt im Frühjahr, im Februar 2022, wurde es so weit hoch eskaliert, dass Russland sich gezwungen sah, jetzt hier einzugreifen und zu sagen, so ab jetzt ist Stopp. Und ab jetzt fängt schon wieder das Geschrei an von allen, die das jetzt aufnehmen und das eben gar nicht so interpretieren können, weil sie eben sagen, halt, Stopp, illegaler, völkerrechtswidriger, brutaler, zynischer Angriffskrieg kann man nicht rechtfertigen und so weiter. Die Diskussion haben wir ja schon seit Anfang an. Ja, so.
Ja gut, die Diskussion kann man weiterhin haben. Und darum sage ich ja auch, also es muss ja jemand nicht dieser Meinung sein, aber man muss akzeptieren, dass die Russen gesehen haben, sie stehen vor der Alternative, NATO-Truppen 300 Kilometer vor, ne, Stalingrad, Atombomben dahin oder das verhindern. Und jetzt kann, da habe ich jetzt die Biolabore noch gar nicht drin in dem Thema. Und jetzt kann jeder gerne sagen, die Russen hätten das alles akzeptieren müssen, weil die NATO will nur spielen. Die beißt nicht. Ja? Ich sehe es anders und die russische Regierung hat es anders gesehen. Aber die russische Regierung hat es so gesehen. Und sie hatte Gründe. Und jetzt kann natürlich ein anderer dazu kommen und sagen, das geht trotzdem nicht. Okay, kein Thema, soll jeder seine Meinung haben.
Wir erleben eine wirklich unglaubliche Aufrüstungsspirale seit Beginn dieser ganzen Kriegshandlungen. Deutschland, die komplette Nachkriegspolitik der Deutschen wurde auf den Kopf gestellt. Also jetzt kann es eigentlich gar nicht genug Waffen, Panzer, Flugzeuge geben. Man möchte aufrüsten, man möchte in den Krieg investieren, man muss seine Bündnisverantwortung quasi zeigen. Die ganze Energiepolitik wird umgestellt. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Diese neue geopolitische Struktur, die wir jetzt hier haben. Ich glaube, wir haben das auch schon in den letzten Sendungen mal gedanklich so skizziert, dass hier eine komplett neue Sicherheitsarchitektur konstruiert wird, sprich ein neuer eiserner Vorhang oder wie auch immer diese neue Linie jetzt ausschauen wird. Was denkst du denn, was da das jetzt das Ergebnis sein wird, wenn Russland jetzt wirklich militärische Fakten geschaffen hat und dann diese Kriegshandlungen hoffentlich dann irgendwann zu einem Ende kommen?
Das kannst du in Amerika alles offen lesen. In Amerika wird offen gesagt, sie haben nicht vor, das russische eingefrorene Vermögen zurückzugeben. In Amerika wird offen gesagt, der Plan ist es, Russland langfristig zu isolieren. Also es ist nirgendwo die Rede davon, wenn Russland jetzt sagt, oh sorry, war ein Fehler, gehen wir nach Hause, dann werden die Sanktionen aufgehoben. Sondern es geht darum, die Amerikaner haben den Vorwand geschaffen, mit dem sie im Westen die Öffentlichkeit davon überzeugen konnten, Russland ist böse und jetzt ziehen sie es durch. Von daher ist das relativ klar. Also darum sage ich, wir stehen im Dritten Weltkrieg und das ist, selbst wenn morgen die Ukraine vorbei ist, wird es darauf hinauslaufen, dass der Westen weitermacht. Es wird weiter Wirtschaftssanktionen geben, die antirussische Propaganda wird weitergehen und die mediale Propaganda. Also gelaufen. Und wie das endet, wer dann irgendwann sich zurückzieht, wird die Zeit zeigen. Aber das Ding ist nicht, die Ukraine ist nur das sichtbare Sprungbrett. Es ist der Spiel wird viel größer. Die Ukraine ist nur für das Volk so der Aufreger. Mhm. Ne? Wir wissen ja, Propaganda, es geht immer um Emotionen. So in der Ukraine kannst du jetzt Emotionen schüren, bis der Arzt kommt. Kannst du jeden Scheiß ausdenken und die Leute glauben es. Aber es geht um was anderes. Es geht nochmal um die geopolitischen Ziele der USA. Und die geopolitischen Ziele der USA sind, Russland hat gefälligst gehorsam zu sein. Russland hat die Amerikaner reinzulassen bei den Bodenschätzen und so weiter. Nur darum geht es. Es ist völlig banal und es hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist nur eskaliert, aber der Grund, das Vorgehen ist immer das gleiche.
Russland hat vor einigen Tagen eine neue Interkontinentalrakete gestartet, SSX-30. Svefta oder wie die heißt. Der NATO-Codename, hast du den mitgekriegt? Satan 2. Also es ist unfassbar, wirklich so. Da wird wirklich mit allen Methoden gearbeitet, um das zu dämonisieren, was von Russland kommt. Also aus deren Sicht heraus vielleicht auch noch logisch, aber es ist wirklich unfassbar. Hast du Infos zur Rakete selber, was da das Besondere ist und vor allem, warum dieser Test jetzt gerade stattgefunden hat?
Weil er dran war. Also das Ding ist noch in der Entwicklung und soll demnächst in Dienst gestellt werden und da muss eben getestet werden. Also da würde ich an dem Test jetzt, an dem Datum nichts groß festmachen wollen.
Aber es war ja ein erfolgreicher Test, ne? Also
das, ja, gut, klar, aber es ist ein Routine-Ding, dass auch die USA machen ja ständig Raketentests, die testen im Augenblick ihre Minuteman 3 immer mal wieder. Das wird ja bei euch nicht so berichtet. Es ist also relativ normal. Solche Raketentests finden statt, die werden gemeldet, damit dann nicht einer glaubt, das ist ein Atomangriff. Das heißt, sie sagen, wir machen einen Raketentest, liebe Amerikaner, weiß ich, morgen um 12 schießen wir eine Rakete von da nach da und dann wissen die Amerikaner Bescheid. Das ist Routine. Was die Rakete so besonders macht, ist ihre Größe und Reichweite. Das Ding ist irgendwie 200 Tonnen schwer, also ein Riesengerät. Normalerweise haben die so 35 Tonnen Gewicht, die Interkontinentalraketen. Und die kann enorm viele Sprengköpfe tragen, dann auch noch unterschiedliche Hyperschallsprengköpfe und sie hat eine Reichweite von 17.000 Kilometer. Das heißt, die ist dazu ausgelegt, nicht normal, wie wir das bisher kennen von Interkontinentalraketen, so los und dann über Nordpol nach USA, wo die USA eine gewisse Raketenabwehr aufstellen können, weil sie wissen, so die russischen Raketen kommen von da. Die Russen können das Ding über den Südpol schicken, das kommt in Florida an. Also das ist immer das Erste. Das heißt also, das Ding kann von jeder Seite die USA erreichen und nicht klassisch Nuklearrakete über den normalen Weg. Und dann kann das Ding eben massenhaft lenkbare Flugkörper, also sprich Sprengköpfe absetzen, was dann im Grunde die Abwehr fast unmöglich macht. Wenn jetzt eine Rakete kommt, die kommt angeflogen und die haut dann was 20 Sprengköpfe raus, die auch noch alle einen Antrieb haben. Mhm. Viel Spaß beim Abschießen.
Okay.
Und dazu kommt, darunter können auch 10 Dummies sein. Ja, also das heißt, dann schießen die Amerikaner ihre Raketen ab und schießen, nur einen Metallfleck ab, weil das war ein Dummy. Also wenn die Rakete so funktioniert und danach sieht sie aus, dann ist das wieder mal ein relativ revolutionäres Ding, weil sowas haben die Amerikaner bisher auch nicht.
So wie die Hyperschallwaffen eben Kinschall und wie heißt die andere? Zircon, glaube ich. Ja. Okay, also trotzdem, es ist, glaube ich, nicht falsch zu vermuten, dass das auch ein gewisses taktisches Manöver ist. Es stand vielleicht an, diese Übung mit der Rakete, aber das zu zeigen, hey Leute, wir haben auch noch andere hier Waffen im Schrank stehen, vergesst das bitte nicht. Ja.
Ja gut, also wie gesagt, die Amerikaner wussten, dass Putin hat diese Waffe ja 2008 schon angekündigt. Mhm. Die Rede, wo Putin gesagt hat, wir haben da was, war seine Rede von 2018 oder 2019. Und da hat er diese Waffe konkret angekündigt. Also das ist jetzt alles nicht neu, das wird medial ausgeschlachtet.
Okay, dann nutzen wir die kurze Pause für einen Themenwechsel. Kleiner Sprung rüber zu uns nach Europa. Da gibt es die Schlagzeile vom Spiegel, dass jetzt also Russland schon im letzten Herbst angefangen hat, die Gaslieferungen zu drosseln, um hier bewusst eine Gaskrise herbeizuführen. Und da sind mir doch glatt ein paar Artikel eingefallen, die wir noch letzten Sommer besprochen haben, inwieweit da jetzt plötzlich zum einen die Gasspeicher relativ leer sind, weil war kalter Sommer, mehr Gas gebraucht wurde zum Strom machen in den Gaskraftwerken und seltsamerweise, wie du geschrieben hast, die Gaswerke oder vielmehr die Regierungen im Westen bei Russland nichts bestellt haben.
Ja, nicht die
Ja,
Regierung, sind die Gäste. Ja, okay, naja.
also es kam weniger an, aber nicht, weil Russland nicht liefern wollte, deiner Interpretation nach oder deiner Recherche nach, sondern weil nichts bestellt worden ist. Jetzt kommt der Spiegel daher und sagt, seht ihr, die bösen Russen letztes Jahr schon.
Ja gut, also zunächst mal hat Spiegel sich berufen auf irgend so ein Spezialbüro Brügel in Brüssel und hat gesagt, nicht Herbst, sondern sogar seit Juli. Und da musste ich lachen, weil ich habe im Juli schon darüber berichtet, der Spiegel nicht. Also es lohnt sich für die Spiegelredaktion öfter den Antispiegel zu lesen, hätten sie es damals schon gewusst. Das Problem ist schlicht und ergreifend, und das verschweigen die Medien immer, wenn sie über Gas sprechen. Sie sagen, die Russen liefern zu wenig. Die Russen liefern nur das, was bestellt ist. Und es gibt nicht eine Meldung, dass die Russen eine Bestellung aus Europa abgelehnt hätten. Das heißt, die Russen liefern genau das, was Europa bestellt. Wenn Europa nicht mehr bestellt, können die Russen aber nichts dafür. Es ist so kurz und einfach und zeigt mir eine Meldung von irgendeinem Gasimporteur, der sagte, wir wollten in Russland Gas bestellen, die Russen haben es abgelehnt. Gibt es nicht. So kurz und einfach ist es. Das heißt, die Frage muss man nicht den Russen stellen, warum sie wenig Gas kommen, sondern die Frage muss man den Importeuren stellen, warum sie wenig Gas bestellen. Und jetzt können wir das Thema nochmal durcharbeiten, dass es für die durchaus sinnvoll ist, wenig Gas zu bestellen, weil dann der Preis steigt und sie das, was sie aus Russland importieren, für $300 importieren und dann für 1.000 oder $2.000 an der Börse verkaufen können. Können wir alles mal durchmachen. Gasmarktreform der EU, tolles Programm, alles super. Nein, war es nicht. Aber egal. Aber Fakt ist, es gibt nicht eine Meldung, dass die Russen irgendeine Gasbestellung aus Europa abgelehnt hätten.
Eine aktuelle Meldung gab es in Bezug auf Gas und russische Rohstoffe, dass unsere Bundesaußenministerin, der Name ist mir jetzt entfallen, die
Muss man auch nicht merken.
hat gesagt, dass wir also bis Mitte des Jahres die Hälfte und bis Ende des Jahres komplett von russischen Rohstoffen unabhängig werden
Nein, das hat sie so
müssen,
nicht gesagt.
sondern
Sie hat gesagt, ab Sommer keine Kohle mehr aus Russland, bis Ende des Jahres kein Öl mehr aus Russland und Gas irgendwann die nächsten Jahre.
Ah, okay. Ich dachte, sie will ganz am Ende des Jahres dann komplett
Nee,
aussteigen. Also
nee, russisches Öl.
Öl. Aber jetzt lass uns eins zu eins, eins und eins zusammenzählen. Was bedeutet das, wenn wir wirklich jetzt in Europa als Industriestandort mit einer der größten auf diese relativ günstigen Energie
Ihr macht euren
verzichten?
Laden selbst kaputt, so einfach ist es.
Ich meine, die Antwort war jetzt natürlich schon in der
Ja,
Frage
das
mit
ist, ich
drin.
meine,
Ja, das ist.
das Flüssiggas, warum? Die EU-Kommission, wenn man sich das anguckt, dann hat die EU-Kommission, und zwar schon die, noch schon die vor von der Leyen, das war der Juncker noch, die haben US-Politik umgesetzt. Sie haben eine Gasreform eingeführt, die die Gaspreise in die Höhe getrieben hat. Wir haben seit 50 Jahren kriegen wir russisches Gas in Europa. Und seit 50 Jahren ist es günstig. Und seit 50 Jahren gab es nie ein Problem. Jetzt haben sie eine Gasreform gemacht, haben gesagt, ja, also wir müssen das an der Börse handeln. Was hat es gemacht? Es hat den Preis hochgetrieben, weil an der Börse wird spekuliert. So, sie haben den Preis hochgetrieben für das russische Gas an der Börse künstlich und damit haben sie das amerikanische Fracking-Gas, das nun mal mindestens 30% teurer ist als russisches Gas, marktfähig gemacht. Sie haben also nichts anderes getan, als die Energiepreise in Europa künstlich so weit zu erhöhen, dass die Amerikaner zu dem Preis liefern können. So, und jetzt, kaum haben sie das geschafft, sagen sie, wir nehmen das russische Gas gar nicht mehr, wir suchen jetzt Flüssiggas. So, Flüssiggas gibt es nicht genug auf der Welt, das kaufen nämlich die ganzen Asiaten. Das heißt, was ihr jetzt machen werdet, ihr werdet in einen bitteren Wettstreit für Flüssiggas eintreten mit den Asiaten. Viel Spaß bei den neuen Preisen. So,
Doppelt
und
bis
wenn die
fünffach, ja.
Energiepreise in die Höhe schießen, wird das für eure produzierende Industrie, für die Industriestandorte scheiße. Es wird alles teurer bei euch und es wird Arbeitslose geben. So einfach ist es. Und das ist das, was sie gemacht haben mit ihrer Gasmarktreform unter Juncker. Das war nichts weiter als die Umsetzung amerikanischer Politik.
Man könnte ja sagen, dass das jetzt einfach nur falsches wissenschaftliches oder wirtschaftliches Verständnis ist. Manch einer würde es als Dummheit bezeichnen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das hat einen gewissen Vorsatz, lässt es erkennen. Dass
Das
es
sage ich
also.
ja. Es ist in meinen Augen, weil das die Umsetzung der amerikanischen Politik, das amerikanische Flüssiggas, das die Amis schon seit fast 10 Jahren nach Europa bringen wollen, wollte in Europa kein Schwein haben, weil es zu teuer ist. So, und dann hat die EU-Kommission gesagt, fein, dann müssen wir den Gasmarkt umregulieren, eine Börse schaffen, damit das dann an der Börse steigen die Preise, ist normal. Steigende Preise für Gas in Europa, macht den Markt auf für amerikanisches Gas. Und parallel haben sie gesagt, keine langfristigen Verträge mehr mit Russland. Auch das treibt die Preise hoch, weil die langfristigen Verträge, wie gesagt, Russland liefert für 250 bis 300 Dollar. Und die jetzt im Augenblick musst du nach Börsenpreis bezahlen, da kostet plötzlich 1000. Das heißt, sie haben künstlich die Preise hochgetrieben und profitieren tun davon nur die USA und die Gasimporteure, die russisches Gas billig kaufen und an der Börse teuer verkaufen.
Mir ging es bei dem Gedanken gar nicht so sehr darum, dass die Amis ihr teureres Gas hier auf den Markt bringen können, sondern dass man sich damit nebenbei auch einfach einen wirtschaftlichen Konkurrenten von der, ja, so ein bisschen
Natürlich.
auf Distanz hält oder schwächt einfach. Weil wenn
Natürlich.
Europa sich beteiligt an diesen ganzen Maßnahmen, Amerika hat nicht unter den Sanktionen zu leiden, die Deutschen schon oder vielmehr die Europäer. Und so
Ja,
ist es natürlich dann
das war
auch,
immer
wenn es
so.
zu einer
Die ganzen amerikanischen
Industrialisierung.
Sanktionen wären komplett wertlos, wenn die Europäer nicht mitspielen würden.
Du bist echt starker Kaffee manchmal. Kann
Ja,
man denn nicht einen
ich
Gedanken
bin.
ausformulieren, ohne dass du
Ich
reingrätscht
dachte,
hier?
du warst fertig.
Ach
Sorry, dann
so,
mach erst.
mitten im
Ich habe
Satz,
echt gedacht,
ja.
du bist fertig.
Nein, mein Gedanke war
So.
einfach, dass die bewusst die Europäer schwächen wollen und zwar
Ja.
wirklich auch auf der wirtschaftlichen Seite. Wenn man schon so blöd ist und sich von den billigen Rohstoffen von Russland abschneidet, dann heißt es ja auch, irgendwelche Industrien werden dann eben stillstehen. Ja, die
Oder
Aluminium.
teurer, zumindest teurer produzieren. Also in jedem Fall ist eine Schwächung Europas durchaus im amerikanischen Interesse. Die Amerikaner finden Europa ganz toll, solange es schwach genug ist, um sich nicht von den Amerikanern loszusagen, aber stark genug, um es als Verstärker bei Wirtschaftssanktionen, ob das gegen Russland, China, Venezuela oder Iran ist, einzusetzen.
Und die Europäer
Passt.
checken es nicht mal, dass sie verheizt werden für fremde Interessen.
Die Politiker checken es bestimmt, aber die wissen ja, wo der Geldkorb hängt. Nochmal, wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Politiker, der in der EU oder in Deutschland, in den EU-Ländern führende Positionen bekleidet, durch die amerikanischen Thinktanks gekommen ist und von denen bezahlt wurde, Ausbildung bekommen hat, Posten bekommen hat, Karriereförderung bekommen hat. Die wissen, wo sie ihr Geld herkriegen. Ob sie jetzt nebenbei auch das glauben, was sie tun, mag ja sein. Ich meine, ne, also Dummheit hat noch keiner abgeschafft. Aber selbst die nicht dumm sind, die wissen, wo sie ihr Geld herkriegen. Und das ist wie in Indien in der Kolonialzeit. Die indischen Maharajas wussten genau, wo der Geldkorb hängt. Und sie wussten, dass sie im Grunde am Haken der Briten hängen. Aber sie wussten auch, dass es für sie als Maharaja ganz sinnvoll ist, kolonisiert zu sein.
Bei Ihnen läuft's ja.
Für sie läuft es. Mit den Menschen ist ja nicht so wichtig.
Manch einer dieser Politiker oder Journalisten wird vielleicht auch irgendwo wissen, wo sein Kompromat steht, in welcher Akte, ne, so.
Das ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, das, klar.
Wer das Wort noch nicht kennt, Kompromat, einfach mal googeln, was dahinter steckt, wie man Menschen gefügig machen kann. Ja. Da gibt es auch genügend Hinweise drauf. Nochmal ein Themensprung, der
Wir
letzte.
haben nur ein einfaches Beispiel. Wir haben ja aufgrund dem Paragraphen 146, 147 Gerichtsverfassungsgesetz gehabt, nach dem Motto, ne, wann darf der Staatsanwalt ermitteln und wann nicht. Wir haben im Augenblick einen Bundeskanzler, bei dem das wunderbar funktioniert. Den könntest du nämlich sofort auf die Anklage setzen wegen Cum-Ex.
Ja, Warburg und so.
So, wird nicht gemacht. Aber das hängt über ihm. Wenn der zu ungehorsam wird, könnte ein Staatsanwalt auf die Idee kommen zu sagen, jetzt will ich mal eine Anklage erheben.
Ja, aber dann kann doch der Justizminister zum Staatsanwalt sagen, Moment.
Ja, wenn du jetzt, das kannst du aber in Hamburg machen. Da kannst du jetzt in Hamburg den Justizminister, der auch an irgendeinem Think Tank hängt, kannst du sagen, mach mal.
Erstaunlich die Rolle von Scholz, ja, dass der mittlerweile noch so zurücksteht, so nach Motto, ja, wir wollen jetzt hier nicht den Dritten Weltkrieg haben und so wie es der Hofreiter gerne hätte, muss es auch nicht sein. Das ist seltsam zu beobachten, muss ich sagen. Wenn man sieht, wenn alle so trommeln und gerade der Scholz, wo wir eigentlich gedacht haben, hoppla, der ist ja der Schlimmste von allen, dass der jetzt so auf die Bremse tritt.
ich weiß nicht, was in dessen Kopf vorgeht. Ich meine, ihm Vernunft vorzuwerfen, so weit möchte ich nicht gehen, weil er war einer von denen, die es angefeuert haben im Vorfeld. Aber vielleicht hat er jetzt auch ein bisschen Angst vor den Geistern, die er rief. Ich weiß es nicht.
Machen wir einen Punkt dran. Ein
Also,
letztes
das
Kapitel
Schöne
noch.
ist ja, du hast ja einzig vergessen. Das hatten wir auch bei der Impfpflicht. Ja, man fällt mir gerade eines als Zusatz.
Ja.
Wir hatten es bei der Impfpflicht. Ende November haben alle geschrien Impfpflicht.
Ja.
Und dann haben sie 3 oder 4 Monate gebraucht, mal einen Gesetzentwurf hinzukriegen. Warum? Du hast 3 oder 4 Monate beobachten können, keiner wollte seinen Namen draufschreiben. Selbst Klabauterbach hat sich verweigert, aus seinem Ministerium einen eigenen Gesetzentwurf einzureichen, auf dem sein Name steht. Und der Hofreiter kann jetzt ganz viel fordern, weil er keinen Posten hat. Er muss es nicht unterschreiben. Der Scholz muss, wenn der Scholz das morgen, steht sein Name drauf. Also darf es nicht vergessen, aber spielt eine Rolle. Sonst hätten sie die Impfpflicht im Dezember durchgepeitscht, aber keiner wollte es gewesen sein.
Na, die Nummer ist noch nicht vom Tisch.
Weiß ich, ich
Also,
will damit nur sagen, es spielt
ja.
eine Rolle, mit denen, ab welcher Name draufsteht. Sie wollen, also du kannst immer viel fordern, wenn du es nicht selber unterschreiben musst.
Der arme Hofreiter ist er wieder arm ausgegangen. Er wäre ja als Minister auf der Nachrückliste auf Punkt 1 gestanden, wenn ein Minister wegfällt, dass er dann nachrückt. Aber Familien und Gedöns wollte er dann wohl auch nicht machen. Ne?
Wer ist denn Familie und Gedöns?
Na, es ist doch die Anne Spiegel, ist
Ja,
doch
aber die
jetzt
halt, das war ein
zurückgetreten.
SPD-Ministerium.
Nee,
Das
Grüne.
bleibt bei der Partei.
Nein, die war Grüne.
Die ist Grüne?
Die Spiegel war Grüne. Die hat,
Echt auch?
ja, und dann hätte eigentlich Hofreiter nachrücken müssen. Aber das war ihm dann wohl auch irgendwie zu blöd, ne? Sondern, wer
Was, das
weiß.
habe ich gar nicht mehr. Siehst du, da warst du mir, habe ich gar nicht
Ja.
mitgekriegt. War das Grüne? Na gut. Ist mir, ja, Familie und Gedöns ist nicht, das interessiert mich jetzt nicht so.
Das war übrigens ein Ausdruck vom Schröder, der das
Ich
damals
weiß.
gesagt hat, ja. Nur für die, die es nicht wissen, das war jetzt nicht mein Ausdruck. So, darf ich jetzt das nächste Thema, bevor nochmal ein Satz kommt?
Ja, mir fällt gerade nichts ein, womit ich unterbrechen könnte. Wenn mir was
Gut,
einfällt, sage ich Bescheid.
alles klar. Ich habe nämlich noch was gefunden, einen Artikel, der so in die internationale Berichterstattung geht. Und zwar ist es der Bericht von den Taliban, die jetzt den Anbau von Rauschgift verbieten oder verboten haben. Das ist etwas, was die NATO komischerweise nie umgesetzt hat. Ja, sie haben tatsächlich Opiumanbau verboten. Komischerweise haben sie das doch schon mal gemacht, damals im Jahr 2000. Und danach gab es doch 2001 im Oktober den Einmarsch der NATO. Jetzt ist die NATO wieder weg, allen voran die Amerikaner, in einem rühmlichen Abzug.
Geordnet.
Unrühmlich, ja, geordnet und rühmlich.
Und
Aber
lange, lange vorbereitet.
jetzt haben die Taliban wieder das Gleiche gemacht wie vor 22 Jahren. Was heißt denn das jetzt zum einen für die Bevölkerung vor Ort, die ja doch sehr davon profitiert haben? Und was bedeutet das aber auch dann für die internationale für den Drogentransport, Drogenschmuggel?
Ja gut, also. Es gibt ja durchaus Zweifel, ob die Taliban das gleich so durchsetzen können, weil eben das Land so unter Sanktionen steht und Leute eh hungern, dass es schwierig ist, den Bauern zu sagen, sie dürfen das nicht mehr anbauen. Aber gut, das ist eben damit die Idealisten. Das kann sein, dass sie es trotzdem durchsetzen, weil die sagen, unser Glauben ist uns wichtiger als alles andere. Wir werden es sehen.
Wie groß ist
Nur.
der Anbau von Opium in Afghanistan bezogen auf den Welthandel?
80% macht Afghanistan aus.
Also eine Menge.
Ja, und das sind UNO-Zahlen. Also das ist einfach der Punkt. Und das ist das, was ich so lustig finde, dass die Medien jetzt ganz überrascht tun, dass die Taliban den Drogenanbau beenden wollen. Das haben sie in den 90ern versucht. Nicht ganz erfolgreich, aber immerhin, sie haben es versucht. Die NATO nie. Und in den 20 Jahren NATO hat die NATO zwar offiziell 8 Milliarden ausgegeben für den Kampf gegen Drogen, aber trotzdem ist irgendwie der Drogenanbau in Afghanistan explodiert.
Also
Ähm,
mehr
und, und irgendwie
geworden.
ist es ja auch
Ja.
geschmuggelt worden. Also wir haben es aus dem Land gekriegt, weil das von der NATO kontrolliert war. Die Fragen stellen die Medien einfach nicht. Und wir werden jetzt einfach abwarten müssen, ob und wie schnell die Afghanen, die Taliban das jetzt umsetzen können mit dem Drogenverbot, mit dem Anbauverbot, keine Ahnung. Das wird sicherlich nicht einfach in dem armen Land, weil die Leute müssen auch von irgendwas leben. Und laut Angaben der Taliban ist fast 10% der Bevölkerung drogensüchtig. Das ist auch eine Folge der NATO. Das hat es ja vorher auch nicht gegeben.
Von Opium, also sprich Heroin.
Ja, von diesen Opiumprodukten.
Wie viel von der
Zehn
Bevölkerung?
Prozent.
Das ist nicht wenig. Aber hey, wenn du gar nichts mehr hast, dann dröhnst du dich halt zu, oder?
Ja, und wenn du das Produzentenland bist, dann kriegst du es auch günstig.
Aha.
Ja, das ist ja, also das muss ja, in Afghanistan ist das Zeug ja billig. Das wird ja geschmuggelt und geschmuggelt und geschmuggelt, bis es in Europa ankommt, ist es schweine teuer, weil da 80 Leute dran verdient haben. Vor Ort ist es angebaut und dann hast du es, ne? Also ist ja viel billiger.
Aber nicht die beste Therapie, um aus
Natürlich
der
nicht, aber es ist eben ein
Realität.
Problem, das habe ich ja auch schon berichtet, als direkt danach, August, September, als die Taliban gerade die Macht übernommen haben in Afghanistan, habe ich schon Berichte des russischen Fernsehens übersetzt, wo russische Korrespondenten in den Lagern waren. Die Taliban haben sofort Drogenentziehungslager eingerichtet und die ganzen Junkies von der Straße geholt. Das war kalter Entzug. Das war also jetzt nicht irgendwie freundliche deutsche Psychoklinik, ne? Das war kalter Entzug. Die haben die eingesperrt, Stacheldraht drum und dann haben sie die da auskochen lassen. Aber die haben die Afghanen sofort von der Straße geholt, soweit sie es konnten. Also den Kampf gegen die Drogen haben dann die Taliban sofort aufgenommen, was die NATO nie gemacht hat. Kannst nur, wie gesagt, da kannst du auch ganz schlecht finden, weil es so unmenschlich ist, ne? Land hat kein Geld. Die haben die einfach eingesperrt und gesagt, da drin werdet ihr jetzt nüchtern. Das war mit Sicherheit nicht schön, was da abgelaufen ist. Und die russischen Korrespondenten, die da drin waren, die haben da drin gefilmt, die haben das auch gezeigt. Waren also umstellt von bewaffneten Taliban, weil du da völlig durchgeknallte Junkies auf Entzug hattest. Aber die haben es sofort gemacht.
Will man alles persönlich gar nicht mitkriegen.
Nee, aber deshalb gibt es das trotzdem.
Thomas, du hast diese Woche, du weißt ja, wir wissen, du warst unterwegs, hast nicht so viele Artikel geschrieben, deswegen haben wir auch gar keine mehr zu besprechen. Noch irgendwelche letzten Worte für diese Sendung, was dir noch wichtig auf der Seele liegt? Oder wie
Ich
geht's
werde
bei dir
nächste Woche,
weiter?
ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich bis Mitte Mai nicht mehr wegfahre.
Okay, dass du erstmal jetzt wieder zu Hause bleibst und
Ja,
dich ein bisschen
aber ich, also es
zurückholst.
ist ganz schwierig. Es ist für nächste Woche eine tolle Reise angekündigt mit spannenden Zielen. Aber ich habe gesagt, ich fahre nicht mit. Ich fahre nicht mit, nein. Also ich will wirklich mal 3 Wochen Pause machen von dem Krempel und mal wieder mit der Seite was machen und dann auch mal wieder eine richtig reguläre Tacheles-Sendung wie früher, wo wir uns mal wieder Themen auch sortiert angucken. Also von daher, ich will jetzt eigentlich 3 Wochen mal hier sein. Aber ich habe vor, in der zweiten Maihälfte, wenn alles klappt, nochmal dauerhaft für 2 Wochen nach Donetsk zu fahren. Weil was das Schlimmste für mich ist, die Fahrerei, also es ist ja das Nervige ist, wir sind im Netz so 2, 3 Tage, 3 oder 3 Tage und haben aber noch, weiß ich was, dann jeweils 4 Reisetage dran, bis wir wieder in Moskau und überall sind, wo wir hin müssen. Und die Zeit fehlt mir einfach. Und ich habe jetzt also das wohl arrangieren können und wenn nichts dazwischen kommt, werde ich dann nach Mitte Mai mal 10 Tage, 2 Wochen nach Donetsk gehen und da mal richtig wohnen und mir das mal in Ruhe vor Ort angucken.
Okay, da kannst du auch längere Beziehungen aufbauen oder bessere Gespräche führen
Ja, Beziehungen habe ich ganz gute inzwischen. Also, aber ich kann vor allem vor Ort auch mal arbeiten. Also das Problem ist, wenn ich auf der Tour war, im Bus hast du teilweise, im Bus oder Zug hast du Kenntnis, kannst auch nicht wirklich schreiben, kannst nicht recherchieren. Also auf der Fahrt habe ich Zeit verloren zum Schreiben. Bei den Fahrten in Donetsk auch. Und wenn ich vor Ort bin, dann kann ich natürlich, das ist ja der Vorteil von Alina, die kann dann konkret sagen, das interessiert mich, da fahre ich jetzt mal hin einen Tag. No, und dann kann ich auch sagen, so jetzt fahre ich mal einen Tag raus, gucke mir das an und dann sitze ich auch wieder 2 Tage zu Hause und kann arbeiten. Also mal gucken, ob das alles so klappt. Aber jedenfalls, ich will die Fahrerei erstmal sein lassen. Ich habe jetzt auch schon den russischen Medien erstmal gesagt, ich bin nur noch über Video zu erreichen. Ich komme jetzt nicht nach Moskau in Fernsehstudios mehr. Ich bleibe jetzt erstmal in Petersburg,
Und die
weil ich will erstmal wieder hier in
deutschen
Ruhe arbeiten können. Also
Medien,
es ist so, ich komme zu nichts mit dieser Reiserei.
wie ist es mit den deutschen Medien? Da bist du ja auch gern, da hättest du ja auch einige Auftritte haben können.
Nee, hätte ich nicht wirklich, weil die wollten mich ja zusammenschneiden. Also es gibt ja, Monitor hat ja am Donnerstag eine Sendung gebracht, für den Arsch, aber wirklich für den Arsch. Aber die haben vorher angefragt und haben gesagt, ne, haben mir Fragen gestellt. Ich habe das alles geschrieben, findet ihr auf meiner Seite. Und da habe ich gesagt, ich würde euch die Frage ja beantworten, wenn ihr mir schriftlich garantiert, dass ihr die Antworten vollständig bringt. Die haben sogar zurückgeschrieben, dass sie das nicht vorhaben. Sie würden dann selber den Kern meiner Antwort zeigen. Sprich, ich erzähle was und die schneiden das so zusammen, dass es in ihren Beitrag passt.
Kennen wir ja.
Bin ich nicht zu bereit? Ich bin bereit, überall da aufzutreten, wo man mir sagt, das, was ich sagen will, kann ich sagen. Und da sind die deutschen Medien nicht bereit zu.
Live bei
Das haben sie mir jetzt
Lanz.
schriftlich gegeben.
Wenn dich Lanz einlädt, wirst du zu dem gehen?
Ich würde nicht in so ein Talkshow-Format gehen, wo der Sinn der Talkshow ist, jemanden zu unterbrechen und so weiter. Ich würde hingehen, wenn sie mir sagen, wenn Sie mir reinschreiben, was ich, ne, in der Sendung, mein Part ist 10 Minuten, und der Lanz darf mir meine Antworten nicht unterbrechen. Also ich darf auf seine Frage antworten, ohne dass er mich unterbricht.
Naja, das gibt's nicht.
Dann nicht. Aber genau das ist das Problem. Die laden dann jemanden ein, wie früher die Krone Schmalz, die wird ja nicht mehr eingeladen jetzt, aber früher haben sie die eingeladen und dann kriegte die keinen Satz zu Ende, weil sie ständig unterbrochen wurde. Aber sie konnten sich rühmen, sie haben ja jemanden mit einer anderen Meinung eingeladen. Dass der nicht zu Wort kommt und keinen vollen Satz sagen darf, gut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber so will ich mich nicht vorführen lassen. Also ich bin bereit, meine Meinung gerne zu erzählen, wenn sie sie vollständig bringen.
Ich meine,
aber dafür haben sie anscheinend Angst.
Ist ja sowieso eine hypothetische Frage, dass du mit deinen Argumenten da gar nicht reinkommen würdest.
Natürlich nicht. Hab ich doch gerade schriftlich bekommen. Hat Monitor mir schriftlich gegeben? Nein, machen sie nicht.
Nee, auch insgesamt. Das würde keine Redaktion machen, dich da hinsetzen in einem offenen Schlagabtausch. Ich kenne dich doch.
Klar,
du würdest die niederbügeln.
Aber ich habe es jetzt
alle
schriftlich. Ja. Bisher konnten wir uns das denken. Ich habe es schriftlich.
Naja, war nur eine Info am Schluss. Übrigens sehr interessant, wie die Sonne da deine ganze Armaturen über dich drüber wandern lässt.
Ja, ich kann auch kaum nach oben gucken, weil die Sonne mir direkt da ist.
Thomas, danke für den Moment. Wir sehen uns demnächst wieder. Komm jetzt erstmal zur Ruhe. Ich hoffe, du kannst deinen Weggefährten dann endlich auch bei dir wieder begrüßen.
Er kommt heute Abend nach Hause.
Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Okay, danke. Thomas, dann sage ich Tschüss zu allen anderen auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Tacheles Nummer 85. Die nächste Ausgabe kommt dann demnächst wieder, wahrscheinlich dann in 2 Wochen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute für euch. Tschüss.
Ciao.